Heißt also, ihr kriegt jetzt alle so einen kleinen Bestätigungslink, den ihr entweder bestätigen müsst oder leider nicht dabei sein könnt. Aber eben auf vielfachem Wunsch, da wir Aufzeichnungen davon auch ins Netz stellen, nehmen wir das Ganze auf. Da seid ihr also jetzt drüber informiert und einverstanden. Das freut mich. Unser heutiges Thema: Umgang mit Selbstzweifel und Blockaden. Wir Illustratorinnen, wir sind ja zwangsläufig selbstständig. Also nicht alle, aber die allermeisten. Und mit dieser Selbstständigkeit, so ging es mir immer, da geht einher, dass man auch irgendwie fortwährend dem Klischee von dieser tatkräftigen Unternehmertype hinterherläuft. Oder zumindest von jedem auch gesagt bekommt, das so machen zu müssen. Da muss man fleißig sein, beharrlich bleiben, Ausdauer beweisen, sich durchsetzen. Ich meine, ein bisschen Wahrheit ist da sicher drin. Der Freiberuf, der ist kein Selbstläufer. Ein bisschen Aufwand gehört da schon dazu. Aber was eben auch ganz wichtig ist, wir tun uns so gar keinen Gefallen, wenn wir unsere Schwächen ignorieren. Und wenn wir die Probleme, denen wir begegnen, einfach so tun, als gäbe es die nicht. Wir müssen die schon erkennen, anerkennen und nur so können wir denen auch begegnen. Jetzt haben wir von der EU letztes Jahr eine Broschüre rausgebracht zum Thema mentale Gesundheit. Und da haben wir sehr überwältigendes Feedback dazu bekommen. Und das hat uns natürlich sehr bestärkt, auch dem Thema weiterhin Raum zu geben, was einfach ein wichtiges Thema ist für unsere Klientel und für uns alle. Die allermeisten von uns, gehe ich mal von aus, ehrlich gesagt, die dürften das Gefühl kennen, an den eigenen Fähigkeiten zu zweifeln. Sei es jetzt an den künstlerischen, sei es an den kommunikativen, an Steuerrecht oder ähnlichen. Also Grund zum Zweifel gibt es tausendfach. In seiner extremen Form ist der Zweifel als Hochstapler-Syndrom bekannt. Und das ist ein Phänomen, das gerade Kreative relativ oft betrifft und das natürlich bei uns unser berufliches Fortkommen nachhaltig behindert. Vom tatsächlichen Gestalten, also vom wirklichen Kreieren von Dingen, bis zu so schnöden Dingen wie Preisverhandlungen. Mit Selbstzweifeln verhandelt es sich nicht selbstbewusst. Darüber wollen wir heute sprechen und wir freuen uns, dass wir Frau Dr. Michaela Mutig zu Gast bei uns haben. Sie ist Fachärztin für Psychosomatik mit dem Schwerpunkt Verhaltenstherapie. Und sie ist Autorin des Buches Der kleine Saboteur in uns. Und sie bietet Online-Coaching und Kurse zur Verbesserung des Selbstwertgefühls an. Das ist zu finden unter der Webseite Coaching Azur. Ich tippe es gleich in den Chat. Frau Mutig, schön, dass Sie da sind. Ich übergebe Ihnen das Wort.
Dankeschön. Also erstmal ganz, ganz vielen Dank auch an alle Organisatoren, die beteiligt waren, dass ich eingeladen worden bin, dass ich über das Hochstapler-Syndrom, Selbstzweifel im Allgemeinen und über Blockaden sprechen kann. Das freut mich total. Und danke auch an alle, die jetzt da sind. Ich sehe schon über 100, also 108 Teilnehmer aktuell schon. Da kommen wahrscheinlich noch ein paar dazu. Und das ist schön für mich auch zu sehen, wie das Thema auf Resonanz stößt, auf Interesse stößt. Und es freut mich auch nicht vor 3 oder 10 Leuten zu sitzen und davon etwas zu erzählen, sondern wirklich so viele vor mir zu haben. Und ich freue mich schon auf eine rege Diskussion auch immer wieder und lade auch dazu ein, gerne auch zwischendurch Fragen zu stellen. Und ich mache auch immer wieder zwischendurch auch Pausen und lasse auch Raum, Platz für Fragen. Ja, ich stelle mich auch kurz vor, ich bin Ihnen wunderbar vorgestellt worden, ich stelle mich mal auf eine andere Art vor, nämlich so ein bisschen auch mit einem schönen Bild. Jetzt muss ich erstmal gucken, dass meine Präsentation funktioniert. Ich hoffe, ihr könnt alle die Präsentation sehen. Ja, und ich stelle mich erstmal vor mit meinen Selbstzweifeln, weil genau darum geht es ja. Und ihr sollt auch wissen, ich selbst bin davon betroffen. Und ich sage auch gleich schon mal dazu, ich halte mittlerweile ganz gerne Vorträge. Trotzdem ist immer noch so dieses alte Hochstapler-Syndrom drin, das sagt, oh Gott, und du wirst dich vielleicht blamieren, und was ist denn, wenn du irgendwie was nicht weißt, oder was ist, wenn du zu schnell bist, oder die Leute überforderst, oder sie langweilst. Also das ist immer noch, in Resten, in Teilen ist es immer noch da. Ja, und meine Selbstzweifel kann ich ganz gut an mehreren Situationen schildern. Als ich damals in der Psychosomatik war, ich war schon 8 Jahre in der Psychosomatik, ist eine Oberarztstelle frei geworden. Und ich war in Diskussion und ich habe dann diese Stelle auch bekommen. Und ich wollte sie erst gar nicht annehmen. Also ich wollte erst gar nicht Oberärztin werden, weil mein Gedanke war, ich bin doch keine Oberärztin. Ich weiß doch gar nicht alles. Ich muss doch als Oberärztin wirklich mehr wissen als meine Assistenzärzte. Ich muss doch zu dem ganzen Thema was wissen. Ich muss immer eine Antwort haben. Und außerdem sind Oberärzte politisch aktiv und sie haben ganz anderes Auftreten und sie netzwerken gerne. Das bin alles nicht ich. Und das war so ein Punkt, wo ich mich, ich habe zwar die Stelle angenommen, aber gleichzeitig immer so dieses Gefühl hatte, hoffentlich kriegt es keiner mit, wie stark meine Zweifel sind. Hoffentlich kriegt keiner mit, dass ich eigentlich gar keine Oberärztin bin. 2 Jahre war ich dann Oberärztin, bin dann ganz geplant gegangen, also nicht wegen meines Hochstapler-Syndroms, sondern weil ich auswandern wollte nach Frankreich. Es war die Zeit, wo ich auch ein Buch geschrieben habe und auch ein Online-Coaching-Business aufgebaut habe. In dem Buch geht es um Selbstsabotage, deswegen wurde ich dann auch immer wieder als Expertin für Selbstsabotage bezeichnet. Und auch da waren immer so diese Gedanken. Erstens mal, ich bin doch eigentlich keine richtige Buchautorin. Das war doch Glück, dass ich da einen Verlag gefunden habe. Das war doch Glück, dass da die Leute mein Buch gekauft haben. Aber ich war in Deutsch doch nie gut. Ich hatte immer nur eine 2 oder eine 3. Und eigentlich hatte ich so beim zweiten Buch, ich habe dann noch ein zweites geschrieben, immer diese Schiss, so wirklich so eine Angst, dass man anmerken könnte, eigentlich war das erste Buch ja nur ein Zufallstreffer, das zweite zeigt, sie kann da gar nicht schreiben. War auch hier wieder mein Gefühl. Und auch wenn ich als Expertin bezeichnet worden bin, immer wieder so dieses Gefühl, aber da müsste ich doch alles wissen. Und ich weiß doch gar nicht alles zu dem Thema. Ich bin doch eigentlich gar keine Expertin. Da gibt es doch andere, die viel mehr wissen. Ja, immer wieder dieses Gefühl, ich bin das eigentlich gar nicht. Bin ich denn etwa eine Hochstaplerin? Mein zweites Buch habe ich lange überlegt, welches Thema soll es denn sein, und kam dann auf das Hochstapler-Syndrom. Ich habe dann auch ja selber meine Selbstzweifel immer wieder gemerkt, auch gemerkt, wie stark wir sind, und dann habe ich mich nochmal zu dem Thema Hochstapler-Syndrom belesen und habe 2 wichtige Erkenntnisse dabei gewonnen. Die erste Erkenntnis ist, trifft alles auf mich zu, das ist genau mein Thema, das ist genau mein Ding. Und die zweite wichtige Erkenntnis, das ist unglaublich häufig, so viel häufiger, als viele dachten. Und das sind nicht nur, bin nicht nur ich betroffen, das sind sehr viele betroffen. Bin ich allein. Ich kenne euch alle ja gar nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich mir so die Zahl angucke, mittlerweile 114 Teilnehmer, da ist ganz, ganz sicher der ein oder die andere Betroffene dabei. Kann ich die Hand ins Feuer legen? Und ja, ich dachte zu Beginn, dass ihr alle so ein bisschen was mitnehmt, mache ich mal einen ganz kleinen Test, den natürlich nur jeder für sich macht. Wir machen das jetzt gar nicht, werten es nicht aus, sondern es geht darum, dass jeder für sich, ich zeige ein paar Fragen, ein paar Aussagen, jeder für sich kann mal gucken, trifft das auf mich zu? Ganz für sich alleine. Ich hoffe, ihr könnt es lesen. Ich lese es auch nochmal vor. Also spontan und aus dem Bauch raus für sich einfach beantworten, trifft das jetzt eher zu oder trifft es nicht zu? Wenn ich im Team arbeite und wir unter den Erwartungen zurückbleiben, fühle ich mich persönlich dafür verantwortlich und berate in der Gruppe. Wenn ich im Team arbeite und wir die Erwartungen übertreffen, dann denke ich, dass das mehr an meinen Teammitgliedern als an mir lag. Meine bisherigen Erfolge erkläre ich mir meist durch Zufall. Eigentlich kann ich gar nicht so recht verstehen, was andere an mir gut finden. Ich selbst sehe mich und meine Leistung allenfalls durchschnittlich. Dass ich einen Auftrag bekommen habe, liegt nicht an meiner Kompetenz, sondern an anderen. Zum Beispiel ein Zufall, Vitamin B. Über ein Kompliment freue ich mich meist nur kurz. Eigentlich machen mich Lob und Anerkennung eher nervös. Ich weiß nicht so genau, wie ich mit Anerkennung umgehen soll. Meist wiegle ich ab und sage so etwas wie, aber das ist doch keine große Sache. Wenn ich bei einem Fehler ertappt wurde, könnte ich mich in Grund und Boden schieben. Ich habe oft Angst, die Erwartungen, die an mich gestellt werden, zu enttäuschen. Ich stehe ständig unter Druck, eine bestmögliche Leistung zu erbringen. Wenn ich zurückschaue, kann ich mich meist nur an das erinnern, was nicht gut gelaufen ist. Fehler, die ich gemacht habe, hängen mir noch sehr lange nach, selbst wenn diese schon Jahre hier sind. Andere sind oft viel besser als ich. Im Gegensatz dazu fühle ich mich klein und unfähig. So. Das sind so meine kleinen Testfragen. Wie gesagt, jeder für sich kann schon mal überlegen, habe ich häufig mit Nein geantwortet? Kann ich mit diesen Aussagen nicht viel anfangen? Passen sie nicht zu mir? Oder habe ich doch häufig mit Ja geantwortet? Es gibt jetzt keine Grenze, wo ich sage, bei 10 beantworteten Ja-Fragen ist es Hochstapler-Syndrom und drunter nicht, sondern eher so tendenziell als Orientierung. Je häufiger ihr mit Ja geantwortet habt, desto wahrscheinlicher ist es, dass ihr zumindest teilweise vom Hochstapler-Syndrom betroffen seid. Falls es der Fall ist, habe ich zumindest mal zwei gute Nachrichten zum Anfang. Die erste gute Nachricht, du bist nicht allein. Die Bilder zeigen Natalie Portman, soweit ich es noch im Kopf habe, Albert Einstein, Lady Gaga, Tom Hanks, kennt ihr alle. Die Frau da unten kennt ihr nicht unbedingt, das ist Pauline Plants. Pauline Plants ist die Entdeckerin oder auch Benennerin des Hochstapler-Syndroms. Eigentlich ein Poster-Phänomen, ist ein englischer Begriff gewesen, der jetzt dann eingedeutscht wurde, natürlich für uns. Und auch sie ist betroffen und weil sie betroffen ist, hat sie selber dieses Phänomen dann immer mehr erforscht und den Namen aufgegeben. Also ihr seht, was diese Menschen gemeinsam haben, ist, es sind herausragende Persönlichkeiten. Die Menschen, die vom Hochstapler-Syndrom betroffen sind, sind oft sehr gut. Sie haben oft, bringen oft Bestleistungen, sie sind oft an der Spitze, sind oft sehr bekannt. Also ihr seid ja in bester Gesellschaft. Und es liegt oft daran, dass wir Betroffenen so diese Sorge haben, wir sind ja nicht gut genug und wir müssen das irgendwie kompensieren, deswegen uns anstrengen und deswegen bringen wir oft diese Bestleistung. Und das Problem ist nur, wir erkennen es selber nicht. Die anderen sehen das, die können das schon erkennen, was wir, was oder auch was die Menschen können, aber die Betroffenen selber können es oft gar nicht sehen. Also die gute Nachricht ist, in dir steckt eine Menge Potenzial. Und die zweite gute Nachricht ist, jetzt weißt du, welche Handgrenze du lösen musst, damit du dann wirklich richtig Gas geben kannst beziehungsweise richtig vorankommst. Nämlich, wenn du diese Hochstapler-Handbremse lösen kannst, wenn du selber erkennen kannst, dass du jetzt schon gut bist und sogar noch erkennen kannst, dass du sogar noch mehr Potenzial entwickeln kannst, dann geht's richtig los. Das sind die zwei guten Nachrichten vorneweg. Was aber ist eigentlich jetzt dieses Hochstapler-Syndrom, von dem ich die ganze Zeit spreche? Einige von euch kennen es vielleicht auch schon im Namen nach. Ich habe aber festgestellt, dass viele gar nicht so richtig mit diesem Begriff wirklich viel anzufangen wissen. Deswegen wird heute der erste Teil in meinem Vortrag darum gehen, was ist denn das Hochstapler-Syndrom und was ist nicht? Das wäre auch wichtig. Ich gehe auch darauf ein, was sind so Risikofaktoren, ein Hochstapler-Syndrom zu kriegen. Dann geht es natürlich, und das interessiert euch wahrscheinlich am meisten auch darum, ja, wie werde ich das jetzt los, wie kann ich damit umgehen, wie kann ich generell mit Selbstzweifeln und Blockaden umgehen. Und das sind dann die nächsten Punkte. Also ich erzähle, wie du ein realistischeres Selbstbild entwickeln kannst, erkennen kannst, wie gut du tatsächlich bist. Und dann geht es darum, wie werden wir überhaupt diese alten Glaubenssätze los, die ja ständig da uns im Weg stehen und uns behindern. Und dann habe ich mich auch zu dem letzten Punkt auch nochmal inspirieren lassen, weil es sind ein paar Fragen auch gekommen zum Thema spezielle andere Blockaden. Auch wie gehe ich mit speziell mit Blockaden? Zwischendurch, bei jedem, ich sehe, das sind vier Teile, die wir heute durchgehen. Und nach jedem Teil, thematischen Teil, werde ich auch nochmal so einen kleinen Boxenstopp einlegen, Platz für Fragen lassen. Ihr dürft aber auch gerne zwischendurch unterbrechen, gerade wenn es um Verständnisfragen geht, ist mir ganz lieb. Wenn ihr direkt auch fragt, dann kann ich immer mal kurz stoppen und kann drauf eingehen. Und dann würde ich sagen, legen wir los, quer durchs Hochstapler-Syndrom. Erstmal, was ist das Hochstapler-Syndrom überhaupt? Die Frau auf dem Bild, die kennt ihr wahrscheinlich, Jodie Foster. Ist deswegen bekannt, weil sie ja 2 Oscars gewonnen hat, sehr gute Schauspielerin ist, vielen Filmen mitgespielt hat. Und Jodie Foster wird sehr gerne im Rahmen vom Hochstapler-Syndrom auch benannt, weil sie mal so schön erzählt hat, das war beim Gewinn ihres ersten Oscars, dass sie gesagt hat, ich habe gar nicht richtig freuen können. Ich bin eher davon ausgegangen, dass irgendjemand jetzt kommt und mir den Oscar wieder wegnimmt und sagt, oh, entschuldigen Sie, das war ein bedauerliches Missverständnis. Der Oscar gehört gar nicht Ihnen. Es soll doch an Meryl Streep gehen. Und das zeigt auch so schön dieses Hochstapler-Syndrom, dass Jodie Foster ist eine Person, die sehr viel gebucht ist, die hohe Gagen kriegt, die Millionen von Fans hat, die einen Oscar gewonnen hat, den höchsten Preis, und trotzdem diese Überzeugung hat, ich bin nicht gut genug. Und diese Überzeugung ist so renitent. Und diese Überzeugung ist ja trotz dieser hervorragenden Kompetenz und der herausragenden Leistung, die sie hat, bleibt diese Überzeugung trotz Millionen Fans, trotz den ganzen Preisen, die sie gewonnen hat, trotz der ganzen Nachfrage, die sie hat. Das ist so eine feste Überzeugung, eine felsenfeste Überzeugung. Und deswegen sind die Betroffenen, die das Hochstapler-Syndrom haben, kommen immer mehr unter Druck, wenn jetzt mehr Anerkennung kommt. So nach dem Motto, Gott, jetzt erwarten die noch mehr von mir. Und jetzt werde ich die wahrscheinlich noch mehr enttäuschen. Oder jetzt habe ich noch mehr Fans. Die werde ich alle enttäuschen. Das heißt, je mehr Anerkennung die Menschen, die Betroffenen bekommen, desto mehr geraten sie unter Druck. Also so ein bisschen Angst vor Erfolg, das dabei ist. Und auch dieses Gefühl, den Erfolg habe ich eigentlich gar nicht verdient. Ich finde, das zeigt die Anekdote von Tori Foster so gut. Dieses Gefühl, naja, den nehmen sie mir sowieso gleich wieder weg, den habe ich ja gar nicht verdient. Das war sicher ein Glück. Die zwei roten Punkte, die habe ich deswegen rot gefärbt, weil ich wurde unter anderem im Vorfeld, gab es ja Fragen, die habe ich zugeschickt bekommen. Und eine der Fragen war, was sind denn so klassische Symptome für das Hochstapler-Syndrom? Und das finde ich, die zwei rot gefärbten, das finde ich, sind die ganz klassischen Symptome. Der normale Selbstzweifel, dass wir alle mal, wenn wir was Neues machen, wenn wir ein neues Terrain begeben, wenn wir uns frisch selbstständig machen zum Beispiel oder einen neuen Job annehmen, dann ist es klar, dass wir Selbstzweifel haben, weil wir ja gar noch nicht wissen können, sind wir gut genug, kriegen wir das hin. Wir haben ja noch keine Anhaltspunkte. Aber in der Regel ist es so, dass je länger wir bei einem Job dabei sind, desto sicherer werden wir normalerweise, weil wir ja aus den Erfolgen normalerweise lernen. Wir lernen, oh, das klappt, scheint zu funktionieren, die haben mich nicht gekündigt oder da kommen immer mehr Aufträge. Ich bin anscheinend gut genug. Und Menschen mit Hochstapler-Syndrom, die haben das nicht so. Die haben dann eher dieses Gefühl, oh je, da kommen immer mehr Aufträge, ich kriege das doch gar nicht hin, ich werde die alle enttäuschen. Und deswegen werden diese Selbstzweifel dann nicht besser, sondern die werden sogar stärker, je mehr Erfolge die haben, weil sie immer mehr das Gefühl haben, irgendwann fliege ich auf. Irgendwann checkt einer, dass ich es ja gar nicht kann. Also das wären so diese klassischen Symptome, woran man das Hochstapler-Syndrom erkennen kann. Und was ihr auch noch zum Hochstapler-Syndrom wissen sollt, es ist ein häufiges Phänomen. Das habe ich ja auch schon erwähnt. Es gab verschiedene Umfragen, ähnliche Umfragen wie das, was ich am Anfang gestellt habe, dass verschiedene Aussagen gekommen sind und dann die Menschen gefragt worden sind, kennst du das? Und von 10 Befragten, also waren natürlich mehr als 10, aber von 10 waren 7 Leute, also 70%, die sich zumindest teilweise wiedererkannt haben, die gesagt haben, vielleicht nicht ständig habe ich das, aber in den und den und den Situationen kenne ich das sehr gut. 70% ist eine Menge. Deswegen kann ich so sicher sein, dass hier der ein oder andere Betroffene sitzt. Und so das Vollbild vom Hochstapler-Syndrom, das haben immerhin 40% noch bejaht. Also sagen, ich habe das fast die ganze Zeit und ich leide sehr daran. Und da muss man sagen, das ist fast die Hälfte. Das ist eigentlich das neue Normal, diese Selbstzweifel. Jetzt habe ich erzählt, was das Hochstapler-Syndrom ist. Jetzt erzähle ich auch kurz, was es nicht ist. Und dazu ist auch eine Frage gestellt worden, nämlich ich wurde gefragt, ist das ärztlich diagnostizierbar? Und dazu kann ich erstmal sagen, es gibt Tests, es gibt auch einen von Pauline Clance entwickelten Fragebogen, standardisierten Fragebogen, mit dem man genau auch sagen kann, es ist Hochstapler-Syndrom oder es ist kein Hochstapler-Syndrom. Aber ihr werdet es in einem ärztlichen Diagnosekatalog nicht finden. Es ist keine Krankheit, das Hochstapler-Syndrom. Und deswegen spreche ich eigentlich immer falsch, wenn ich Hochstapler-Syndrom sage. Offiziell heißt es gar nicht Hochstapler-Syndrom. Offiziell heißt es Imposter Phenomenon, Hochstapler-Phänomen. Also es ist nur ein Phänomen, es ist keine Krankheit an sich. Und ich habe in meinem Buch auch ganz oft oder meistens über Hochstapler-Phänomen berichtet und habe dann irgendwann festgestellt, unter Hochstapler-Phänomen, da kann keiner was mit anfangen, alle kennen so den Begriff Hochstapler-Syndrom, also bin ich irgendwann auch dazu gegangen, übergegangen, auch vom Hochstapler-Syndrom zu sprechen. Aber der Name Syndrom ist irreführend, es hat keinen Krankheitswert, auch wenn es durchaus Krankheiten verursachen kann. Darauf komme ich nachher. Also keine Krankheit. Wenn ihr betroffen seid, ist halt nicht krank. Und ganz wichtig, das musste ich selber auch erstmal für mich lernen, es ist auch keine Charakterschwäche. Denn man beginnt ja auch an sich selbst zu zweifeln, was ist mit mir jetzt nicht in Ordnung? Oder bin ich denn irgendwie schräg? Warum bin ich immer so kompliziert? Oder warum ist das nicht in Ordnung? Es ist keine Charakterschwäche. Es hat jetzt nichts irgendwie mit einer miesen Persönlichkeit oder schlechten Kindheit oder sonst was zu tun, sondern es ist ein Phänomen, das sehr viele betrifft. Wenn ihr selber gar nicht betroffen seid, aber ihr habt einen Kollegen oder eine Freundin, die betroffen sind, dann sage ich auch noch eines dazu. Es ist auch kein Kopieren mit der eigenen Kompetenz oder der eigenen Funktion. Ein schönes Beispiel wäre zum Beispiel in der Schule. Hochstaplerphänomen kann schon sehr früh anfangen. In der Schule ist die Einzelschülerin, die von allen schon irgendwie als Streberin bezeichnet wird, weil sie ständig Einsen hat, beliebt in Karriere ist und so weiter. Und diese Einzelschülerin macht sich vor jeder Prüfung total verrückt. Nach dem Motto, oh mein Gott, ich kann ja alles gar nichts und das werde ich ganz bestimmt durchfallen und so weiter. Und alle sind schon komplett genervt und denken, ach Gott, die wird ja sowieso wieder eine Eins schrauben. Und dann denkt man, ja, warum stellten die sich so an? Aber das ist in der Regel kein Kokettieren. Es ist kein Fishing for Compliments, auch wenn es manchmal so wirkt. Sondern es ist wirklich, in dem Moment ist diese Person felsenfest davon überzeugt, sie wird es nicht schaffen, weil sie nicht an ihre Kompetenzen glauben kann. Also, was ist das Hochstapler-Syndrom und was ist es nicht? Ich glaube, ein bisschen habe ich es geklärt. Jetzt interessiert vielleicht euch, zumindest mich hat es interessiert, so ein bisschen, wenn es so häufig ist, zwischen 40% und 70%, sind denn alle gleich betroffen oder nicht? Eine Frage hat mich auch erreicht, nämlich sind Frauen häufiger betroffen? Da kann ich sagen, nein. Früher hätte ich es vielleicht bejaht, aber mittlerweile, also früher hatte man gedacht, dass es nur Frauen betrifft oder vor allem Frauen. Colleen Glanz hatte am Anfang erstmal das unter Frauen auch geschildert und beschrieben. Aber je weiter die Forschungen dann gegangen sind, desto mehr hat man festgestellt, nee, Männer sind auch betroffen. Männer sind noch zurückhaltender darüber zu reden. Prinzipiell sind die Betroffenen sowieso zurückhaltend, über ihre Selbstzweifel zu sprechen. Männer noch mehr. Deswegen hat man erstmal gedacht, es würde nur bei Frauen vorkommen. Aber ich kann selbst bestätigen, ich habe ja im Coaching auch viele, die das Hochstapler-Syndrom haben. Und Frauen melden sich bei mir oft wegen Selbstreportage, da geht es oft um private Themen. Männer kommen zu mir wegen Hochstapler-Phänomen. Und da kann ich auch sagen, es gibt sehr viele, die auch Männer betroffen sind. Also beide gleichermaßen betroffen. Es gibt aber auch Risikofaktoren. Und die gehe ich jetzt einzeln mal kurz durch. Es gibt Risikofaktoren, die mit deiner Persönlichkeit zusammenhängen. Also das hat man so in der Forschung festgestellt. Wenn du introvertiert bist, ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass du immer mehr in diese Selbstzweifelfalle gerätst, als wenn du extrovertiert bist. Weil Introvertierte die Sachen mehr mit sich selbst ausmachen, mehr über ihre Selbstzweifel ja ganz alleine sind. Extrovertierte sprechen ja öfter über das, was sie bewegt und haben dann mehr die Möglichkeit, auch ein Fremdbild zu bekommen. Also von die Sicht, die Außensicht dann zu bekommen, um so abzugleichen, wie werde ich im Außen wahrgenommen. Menschen, die sehr perfektionistisch sind, das ist eigentlich ziemlich klar auch, wenn ich so das Gefühl habe, ich darf mir keinen einzigen Fehler erlauben, weil ich sonst nicht gut genug bin, dann bin ich eigentlich schon einen großen Schritt in die Hochstaplerfalle gegangen. Dann hat man festgestellt, ich habe es mal umschrieben, offiziell heißt es Neurotizismus, aber mit dem Wort kann man nicht so viel anfangen. Und neurotisch ist immer so ein bisschen negativ behaftet. Also Menschen, die das, was sie erleben, ganz oft negativ auf sich beziehen. Also Chef ist kurz angebunden, oh je, da habe ich bestimmt keine gute Arbeit geleistet. Oder Freundin meldet sich gerade mal 2 Tage nicht. Oh je, was habe ich falsch gemacht? Also die alles, was sie so erleben, sofort negativ auf sich beziehen und immer sich selbst schuldig und verantwortlich fühlen, die geraten schneller in die Hochstaplerfalle. Und prinzipiell Menschen mit einem geringen Selbstwert, das ist eigentlich auch klar, weil Selbstwert und Selbstzweifel ja ganz, ganz eng miteinander verknüpft. Das sind so die Persönlichkeitsfaktoren. Das heißt nicht, wenn du diese Persönlichkeitsfaktoren alle 4 hast, dass du automatisch Hochstapler bist. Und das heißt auch nicht, dass du alle 4 haben musst, um Hochstapler zu sein, sondern es ist eher so, die Wahrscheinlichkeit steigt, wenn du 1 bis 4 von diesen Wahrscheinlichkeiten hast. Es gibt aber auch noch äußere Umstände, die jetzt gar nichts mit deiner Persönlichkeit oder mit angeborenen Charakterzügen zu tun hat, sondern die jetzt eher mit der sozialen Situation zu tun haben. Also ich zum Beispiel war Vorreiter. Ich war die Erste in unserer Familie, die Abi gemacht hat, die dann studiert hat und dann auch noch Medizin. Und dadurch gerät man auch schneller in so diese Hochstaplergefühle, weil zum einen habe ich auch sehr gemerkt, ich hatte jetzt keinen in der Familie, mit dem ich mich austauschen konnte, der sagen konnte, ach ja, das kenne ich oder das ist normal oder so, weil ich war ja die Erste. Und zum Zweiten hatte ich schon auch gemerkt, wie stolz meine Eltern auf mich waren und überall auch erzählt haben. Und dadurch bin ich auch ein bisschen unter Druck gekommen, so das Gefühl, das sind viele Erwartungen, die ich jetzt erfüllen muss. Also da findest du dich vielleicht wieder, wenn du so etwas machst, was in deiner Familie oder in deiner Peer Group sonst keiner gemacht hat oder bisher nicht gemacht hat, ist es immer so eine Risikosituation. Risikosituation ist auch, wenn du einer Minderheitenregierung angehörst. Ob das jetzt ist, dass du eingewandert bist oder eine andere Hautfarbe, eine andere Religion hast, eventuell andere politische Vorstellungen hast und dadurch aber eher zur Minderheit gehörst. Dadurch bist du auch oft in der Regel diesem Gefühl einer besonderen Bewertung zu unterliegen. Also, dass du mehr auffällst und dass ja du teilweise vielleicht auch für so eine ganze Gruppe irgendwie dass sich mit dir sozusagen eine ganze Gruppe blamiert oder dass du auch Vorurteilen auch ausgesetzt bist und dadurch die Bewertung auch stärker ist. Und die Bewertung ist natürlich auch ganz stark, wenn du in der Öffentlichkeit stehst. Im Rampenlicht, wenn sehr viele auf dich gucken. Deswegen betrifft es ja oft auch die ganz herausragenden Persönlichkeiten, die Prominenten im wahrsten Sinne des Wortes. Und auch hier ist dieser Punkt, jetzt gucken so viele, jetzt erwarten so viele, jetzt ist die Bewertung so stark. Ich kann das doch eigentlich gar nicht. Und der letzte Punkt, den finde ich sehr wichtig, deswegen habe ich noch an letzter Stelle gestellt, weil prinzipiell Social Media eigentlich nicht mehr so richtig wegzudenken ist. Passend zu dem Thema Social Media war eine der Fragen oder Aussagen, die mich erreicht haben. Ich habe es jetzt nicht überwörtlich, aber ich kann so grob erzählen, dass es darum ging, wie gehe ich denn eigentlich so mit diesen Vergleichen um, wenn ich auf Instagram bin und dann sehe ich, was Kollegen oder andere meines Fachs an Fotos veröffentlichen oder an Illustrationen veröffentlichen, dann finde ich meine langweilig inspiriert und nicht gut und dann fühle ich mich schlecht. Und das fand ich sehr gut auch beschrieben, denn genau das ist es, was Social Media oft mit uns macht. Wir sehen immer diese hochglanzpolierten, wunderbaren Fotos. Wir sehen immer nur die besten Einblicke. Wir sehen nie den unaufgeräumten Keller oder das brüllende, protzige Kleinkind, sondern wir sehen immer die Familie in Sonntagskleidung, ganz brav und artig. Und wir sehen die Traumurlaube und wir sehen das perfekt zubereitete Essen. Und obwohl wir genau wissen, das ist alles optimiert, das ist alles hier nur Fake, aber obwohl wir das wissen, macht es was mit uns. Und haben sich auch Studien gezeigt, je mehr Menschen an Zeit auf Social Media verbringen, desto stärker geben sie oft Selbstzweifel an. Und das Blöde ist ja, dass wir, ich bin ja auch selbstständig, dass wir schon auch Social Media brauchen, auch zur Kundenakquise und das ja auch nicht mehr so richtig wegzudenken ist. Und trotzdem finde ich ganz wichtig, dass wir für uns da gut auch das bewusst sind. Also ich zum Beispiel bin nicht so oft auf Social Media. Ich bin so oft wie nötig, also so viel wie nötig und so wenig wie möglich auf Social Media. Und ich mache mir immer wieder auch bewusst, wenn ich auf Social Media unterwegs bin. Denk dran, deine Wahrnehmung, Wahrnehmungsverzerrung, unfaire Vergleiche, dein eigener Stil und vergleich dich nicht immer mit anderen. Das ist deswegen wichtig, weil sonst rutscht ihr ganz schnell immer wieder in die Selbstzweifel rein.
Darf ich da ganz kurz dazwischen kommen? Im Chat steht eine Frage, die ich ganz interessant finde, wo wir gerade bei den Gefährdungen sozusagen sind. Gibt es da auch einen abbildbaren Zusammenhang zu psychischen Vorerkrankungen, sei es Depressionen, Angststörungen, Ähnliches, dass man da auch leichter dem Hochstapler-Syndrom verfällt?
Ja. Ich frage so gerade ein bisschen, was ist Henne und was ist Ei? Denn das Hochstapler-Syndrom selber kann nämlich, greife ich gleich bei der nächsten Folie vor, das kann nämlich Angststörungen und Depressionen machen. Und das Hochstapler-Syndrom ist ja meistens, beginnt oft schon so der ersten Tendenz in der Kindheit. Also da kann man noch nicht genau sagen, macht das Hochstapler-Syndrom jetzt die Depression, die Angststörung oder ist erst die Angststörung, die Depression da und dann hat sich das Hochstapler-Syndrom draufgesetzt. Man kann sagen, es ist so miteinander auch verknüpft, dass man es manchmal gar nicht trennen kann. Aber in Kurzform, die Frage ist ja, es gibt so viele Korrelationen, dass wenn man Angststörung, Depression hat, durchaus auch ein Hochstapler-Syndrom dahinter stecken kann. Ich gehe noch schnell, und da sind wir jetzt, wunderbare Überleitung, da sind wir nämlich jetzt bei dem Thema mit den Selbstzweifeln. Und da fällt mir auch noch schnell, das tue ich jetzt noch schnell vorne wegschieben, auch wenn ich auf der nächsten Folie schon bin, noch die Frage ein, die ich auch gestellt bekommen habe. Und die Frage ist, steht das Hochstapler-Syndrom, auch da kann ich es jetzt nicht ganz, ich habe es nicht wortwörtlich aufgeschrieben, aber die Frage war von der Tendenz, steht das Hochstapler-Syndrom meinen Zielen und meinem Glück im Weg? Und verhindert das, dass ich das erreichen kann? Und ich kann so von mir aus sagen, bei mir hat es das nicht verhindert. Also ich habe viele Ziele wahrgemacht. Aber was es bewirkt hat, ist, es ist wie so ein Felsbrocken auf dem Weg. Oder wie die schöne Handbremse, die angezogen ist. Mit einer angezogenen Handbremse kann man auch fahren. Da kommt man auf den Fleck. Aber man muss halt sehr, sehr viel mehr auf Gas treten. Man braucht sehr viel mehr Energie, um vom Fleck zu kommen. Also Selbstzweifel machen uns das Leben schwer. Und vor allem das Berufsleben. Und ich habe so mal kurz auch noch mal darauf eingegangen, wo machen diese Selbstzweifel uns das Leben schwer? Wenn du eine berufliche Umorientierung planst, bist raus aus deinem Job und am besten auch sogar noch eine Selbstständigkeit. Habe ich auch hinter mir, kenne ich sehr gut. Ich glaube, das kennen viele. Und sehr viele bleiben in den Überlegungen stecken. Die sagen, ich will meinen Job nicht mehr. Ich träume schon lange von was weiß ich. Aber sie machen es nicht. Weil immer diese Selbstzweifel da sind. Du wirst sowieso scheitern, du wirst dich blamieren. Was ist, wenn es schief geht? Bist du wirklich der richtige Typ? Einige machen es und haben Schwierigkeiten. Und viele lassen es. Und das heißt, da machen uns die Selbstzweifel schon mal das Leben schwer. Wenn du diese Hürde genommen hast, du hast dich jetzt selbstständig gemacht oder hast dich umorientiert, dann wird im weiteren Verlauf wieder diese Selbstzweifel kommen, nämlich wenn es darum geht, deinen Marktwert anzupreisen, dich selbst anzupreisen. Also wenn es um Kundenakquise geht, wenn es um Verkauf geht, wenn es darum geht, Preise festzusetzen, auch da ist es enorm schwer. Wie soll ich einen guten Preis festsetzen und verteidigen, wenn ich meinen eigenen Wert doch gar nicht so richtig glaube? Und das macht es wieder schwer. Dann, wenn du ein Projekt, wenn du dich geeinigt hast, hast du einen Kunden und dann führst du ein Projekt durch, dann kommen wieder diese guten Selbstzweifel. Das habe ich bei meinem Buch, bei meinem zweiten Buch, habe ich das so schön gemerkt. Ich hatte immer dieses Gefühl, dieser kleine Kritiker steht hinter mir, guckt auf den Bildschirm und sagt die ganze Zeit sowas wie, kannst nicht schreiben. Kannst du einfach nicht. Klappt nicht. Du bist zu umständlich. Du bist zu langweilig. Du bist zu kompliziert. Und viele geben dann auf und sagen, ich krieg's einfach nicht hin. Oder sie machen es sich halt, weil der Durchführung des Projekts ist enorm schwer. Stichwort Blackout, Angst vor dem leeren Papier und kommen einfach nicht in die Pötte. Und wenn es dann irgendwo Schwierigkeiten gibt, zum Beispiel es bleiben mal Kunden weg eine Zeit lang oder im Außen, zum Beispiel ein Ehekonflikt oder man wird krank oder es ist irgendwas oder ein schwieriger Kunde, der irgendwas Kompliziertes haben will, dann brauchen wir ja auch Durchhaltevermögen. Dann brauchen wir den Glauben daran, dass es auch wieder besser wird, dass es nicht an uns liegt, dass wir gut sind. Und wenn dann die Selbstzweifel da sind, auch da ist es wieder schwer, dran zu bleiben, durchzuhalten, auch diese schwierigen Phasen zu überwinden, als Phase zu sehen, was wieder besser wird und nicht gleich in Panik zu geraten, es wird nie wieder gut. So, und nachdem wir, ja, privat vielleicht noch, das habe ich jetzt gar nicht erwähnt, ich habe jetzt vom Berufsleben erzählt, jetzt noch schnell zum Privatleben, aber das habe ich ja in der Frage auch schon beantwortet. Es wirkt sich auf uns privat aus, so das Symptom. Zum einen, wir bleiben oft unter unseren Möglichkeiten, das ist schade. Wir können krank werden, wir können psychisch krank werden, Depressionen und Angststörungen, hatte ich ja schon genannt, Burnout als eine spezielle Form von der Depression. Wir können auch körperlich krank werden, Schlafstörungen kriegen, hohen Blutdruck kriegen, starke Unruhe kriegen. Ich würde jetzt nicht sagen speziellen Herzinfarkt kriegen, aber prinzipiell mit einem hohen Blutdruck, einem schnellen Puls und einer Unruhe ist immer das Risiko für einen Herzinfarkt auch größer. Also es hat schon einiges an Potenzial, dieses Hochstapler-Syndrom, und kann natürlich auch Beziehungen belasten, wenn es letztendlich man gar nicht mehr so richtig für den Partner offen sein kann oder ständig mit seiner Arbeit beschäftigt ist. Das belastet natürlich. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass wir was dagegen unternehmen. Und ich habe mal so grob 3 Stufen benannt, dass ihr so einen Überblick bekommt, was muss ich denn jetzt eigentlich machen, wenn ich merke, ich bin betroffen. Und die erste Stufe, da stehen wir gerade. Wir stehen alle jetzt auf dieser ersten Stufe, nämlich das Ganze zu verstehen. Und das ist ja genau das, was ich heute tue, zu erzählen, worum geht's eigentlich und warum ist es so. Das heißt, wenn du erstmal davon gehört hast, was ist das Hochstapler-Syndrom und warum ist es da? Und wenn du dich vielleicht sogar austauschen kannst mit anderen, von denen du hörst, hey, die haben das ja auch, das hilft enorm. Das hilft schon, den Kopf zurechtzurücken und zu wissen, was ist denn eigentlich mit mir los? Und durchaus auch mal ja zu wissen, nicht alles, was ich denke und fühle, muss auch stimmen. Und manche brauchen nur diese erste Stufe, manche brauchen nur diese Informationen über das Hochstapler-Syndrom und das reicht ihnen. Diejenigen, die merken, das reicht mir nicht. Ich sitze immer noch in diesem Selbstzweifelsumpf drin und ich habe immer noch diese Ängste, nicht gut genug zu sein. Dann gibt es als nächste Stufe, die zweithöhere Stufe, Techniken, die du selbst auch tun kannst. Selbstmanagement, Selbstcoaching. Und das werde ich heute ja in den nächsten Punkten auch mit dir so ein bisschen durchgehen, dass ich da ein paar Techniken vorstelle. Und die kannst du wunderbar anwenden. Und wenn du dann merkst, das reicht immer noch nicht, dann ist auch die Möglichkeit da, sich professionelle Unterstützung zu holen. Bei einem Psychotherapeuten zum Beispiel oder bei einem Coach, der sich darauf spezialisiert hat. Das heißt, dann hast du immer noch diese Möglichkeit. Aber ich würde immer von den Stufen her als erstes mal Informationen holen, zweitens erst mal selber helfen und dann kann man immer noch sich Hilfe holen. Jetzt haben wir erstmal kurze Fragerunde. Also jetzt einen kurzen Boxenstopp, weil ich gleich zum nächsten Thema übergehe. Gibt es an der Stelle zum Thema, was ist das Hochstapler-Syndrom, wer ist betroffen oder auch so ein bisschen, was muss ich jetzt beachten, gibt es dazu Fragen?
Ich würde aus dem Chat gleich mal 2 noch aufnehmen wollen. Das ist vorhin ganz kurz mal angeklungen, auch schon in der Antwort, aber die Frage war, wird man da schon in der Kindheit fündig, wenn sich das Hochstapler-Syndrom entwickelt?
Ja. Also ich kann zumindest sagen, bei mir war das so. Ich hatte, da war ich 12 Jahre alt, habe Judo gemacht und am Anfang habe ich Spaß gehabt bei den Wettkämpfen und dann hatte ich das Pech in Anführungszeichen, dass ich immer besser wurde und immer öfter auf dem Treppchen gelandet bin und mit jedem Turnier habe ich immer mehr Schiss gehabt und es war irgendwann so, dass ich vor jedem Turnier Bauchschmerzen hatte und teilweise auf der Fahrt mich übergeben musste, weil ich so aufgeregt war. Also da kann ich ganz klar sagen, es hängt in der Kindheit oft schon an. Passt auch, weil oft es kindliche verzerrte Überzeugungen sind. Also dass ein Kind mal irgendeine Bemerkung von den Eltern in den falschen Hals kriegt und irgendwie denkt, das passt nicht oder da bin ich nicht oder bin ich nicht gut genug, ich müsste anders sein oder eine bestimmte Rolle nicht erfüllen kann. Also es geht wirklich da schon ganz früh los. Und die Schule ist, ja, ganz schnell noch, die Schule ist leider so ein Ort, der ist leider auch noch züchtet. Da komme ich nachher auch noch mal kurz drauf.
Okay, also ich würde da jetzt mal ganz küchenpsychologisch auch sagen wollen, gerade wir als Zeichner sind da schnell betroffen von, weil im Zweifel machen wir das schon in der Kindheit, werden dafür gelobt, weil wir ja so toll zeichnen können, nur irgendwann landen wir in Verhältnissen, zum Beispiel wenn im Studium, so habe ich das dann erlebt, wo ich auf einmal feststelle, oh verdammt, die können alle zeichnen hier. Mhm. Und schon verschieben sich sozusagen ein bisschen die Parameter.
Oh ja.
Ja, dann gab es auch noch, was ich auch sehr interessant fand in der einen Wortmeldung, dass es durchaus eine Differenz geben kann zwischen, ich sag mal, der beruflichen und der privaten Persona. Will heißen, die private Persona hat gar kein Problem damit, irgendwie an Hochstapler-Syndrom zu leiden, während die berufliche Persona das sehr wohl hat. Mhm. Ja, und ich glaube, ein guter Tipp, den sollte man hier auch wahrnehmen. Es gibt auch Leute, die sich aus ihren gesamten Social-Media-Aktivitäten verabschiedet haben und das als positiv bewerten.
Das stimmt.
Ich hätte auch noch eine Anschlussfrage. Ist das, wenn man vom Hochstapler-Syndrom spricht, ist das etwas, wovon Personen langfristig konstant betroffen sind? Oder gilt es auch als Hochstapler-Syndrom, wenn es so wellenartig auftritt? Es kann sich ja sozusagen, also von starkem Selbstbewusstsein bis zum genauen Gegenteil auch immer schön abwechseln in steter Regelmäßigkeit. Dass man selber, also dass man nicht fortwährend mit einer dunklen Wolke über dem Kopf rumläuft, sondern dass eben ein ab und zu einfach mal trifft und dann vorherrschender Zustand ist. Oder ist es eher ein langfristig anhaltender Zustand?
Also es ist zunächst mal so, dass es durchaus so, wie du schilderst, es mal so wechseln kann. Zum Beispiel situativ bedingt, so ein bisschen, wenn es um das geht, habe ich gar keine Probleme. Wenn es um diese Herausforderung geht, habe ich ganz große Probleme. Oder dass es auch manchmal wirklich mit der psychischen Verfassung zusammenhängt. Wenn ich depressiv bin, sehe ich die dunkle Wolke natürlich deutlich stärker. Also es kann sehr gut wellenartig verlaufen. Prinzipiell, wenigstens so aus meiner Wahrnehmung und Einschätzung und auch Erfahrung mit den Kunden, die ich habe und auch mit mir, ist es so, dass immer ein bisschen Hochstapler in uns noch bleibt. Also auch bei mir ist es so, ich habe sehr viel daran gearbeitet. Ich würde sagen, ich kann auch wunderbar, vor 3 Jahren hätte ich hier keinen Vortrag gehalten. Da hätte ich alle möglichen Ausreden gefunden, um da nicht zu sitzen und bloß nichts irgendwie zu erzählen. Und da ist, also man kann da sehr gut diesen kleinen Hochstapler in den Griff kriegen. Das geht. Aber er bleibt trotzdem immer so ein bisschen wie so ein Schläfer. Also in bestimmten Situationen, wo wir verletzbarer sind, wo wir unsicherer sind, dann kommen diese Gedanken und Gefühle wieder hoch. Und ich finde, so Hochstapler-Syndrom im Griff kriegen heißt nicht, dass wir nie wieder solche Gedanken haben und Gefühle haben, sondern es heißt, dass wir das schneller wieder einfangen können. Dieses kleine Panikhäschen, das dann sofort sagt, klappt nicht, wird nicht, ich werde nicht planieren.
Danke. Da kam ja noch eine andere Frage im Chat. Lässt sich da eine klare Grenze ziehen zwischen einer nötigen oder legitimen Selbstkritik und einem Hochstapler-Syndrom? Lässt sich das klar definieren, wo da... Ab wann geht das eine, was ja einfach auch manchmal nötig, oft gesund ist, hin zu einer wirklich unangenehmen, einem Krankheitssymptom?
Das ist eine schwierige Frage. Denn ich meine, Selbstkritik ist ja auch sinnvoll und wertvoll. Wenn wir uns nie kritisieren würden, dann würden wir etwas realitätsfern bleiben und würden wahrscheinlich irgendwann auch anecken. Aber gleichzeitig ist es, ich glaube, es ist vor allem das Maß, so dieses, was da Unterschied macht. Und ich finde, man merkt es ein bisschen an bestimmten Generalisierungen. Das sind so bestimmte Schlüsselworte, die dann, wo man vielleicht auch sehen kann, dass es ungesunde Selbstkritik, nämlich sowas wie immer, nie, jeder, keiner wird dich buchen, nie kriegst du das hin, immer machst du diesen Fehler. Also solche Generalisierungen, da würde ich drauf achten, das sind so Red Flags, wo man gucken kann und wo man aufpassen muss, dass man nicht ständig in diese Verallgemeinerung kommt oder auch mit diesem Du bist, das ist so dieses Du bist oder ich bin, das ist in der Regel nicht gut. Kritisieren können wir bei uns durchaus bestimmte Verhaltensweisen, aber auch konstruktiv, so nach dem Motto, das war nicht so toll, was mache ich beim nächsten Mal anders, damit ich nicht wieder in dieselbe Falle komme. Das ist konstruktiv, aber dann zu sagen, kein Wunder, hast wieder mal das nicht hingekriegt, du kannst einfach gar nichts, das wäre ungesund.
Danke. Das ist jetzt keine Frage, aber ich finde den Punkt gut, den würde ich jetzt tatsächlich gern vorlesen. Was uns Kreative natürlich betrifft und eine Sache, mit der wir uns einfach auseinandersetzen müssen, ist, dass unsere Arbeit ab und zu und immer wieder mal nicht auf Gegenliebe stößt. Heißt, ein Kunde sagt irgendwie, das finde ich aber blöd oder das ist schlecht. Und es gehört einiges dazu, in meinen Augen, ein Verhältnis zu der eigenen Arbeit zu entwickeln, um das abzukönnen, um das abperlen zu lassen. Also das Bewusstsein zu entwickeln, dass das eine subjektive Meinung ist, die man natürlich haben kann. Jeder kann da seine Meinung haben oder so, die einen aber nicht weiter tangiert. Aber damit werden wir natürlich regelmäßig konfrontiert. Und ich kann mir vorstellen, das ist natürlich, wenn man sowieso schon anfällig ist oder ein Selbstbewusstseinsschwierigkeiten hat, das hilft natürlich überhaupt nicht, aber es geht zwangsläufig mit unserem Beruf einher. Also wir begegnen dieser Kritik definitiv, früher oder später.
Da würde ich sogar gerne anschließen wollen, auch sozusagen als Hilfestellung für die Kolleginnen und Kollegen. Ihr müsst euch immer vorstellen, auf welcher Seite sitzt der Kunde und wie sehr ist das auch einfach ein taktisches Manöver aus seiner wirtschaftlichen Sicht heraus. Und ja, ich verstehe das, dass man dann sozusagen ein Stück weit zurückgehen und reflektieren muss auf die Gesamtsituation und sagen muss, sind wir eigentlich nur in der Verhandlung? Ist das echte Kritik? Und muss ich das persönlich nehmen?
Das finde ich schon mal gut und ich will auch noch ergänzen. Da komme ich nachher auch noch mal drauf. Ich nehme es aber trotzdem schon mal vorne weg und ergänze noch, dass wir ja uns in der Regel, gerade wenn wir Selbstzweifel haben, uns dann auf dieses negative Feedback auch sofort stürzen. Da gibt es 100 positive Rückmeldungen und es gibt 2 negative. Und welche ignorieren wir und auf welche stürzen wir uns? Auf die negativen stürzen wir uns. Und ich finde es auch mal ganz wichtig, das so ein bisschen auch in Relation zu setzen. Also sind da ständig nur negative Rückmeldungen oder sind da nicht einfach vereinzelte negative Rückmeldungen und die große Menge ist eher positiv? Denn das ist ja auch was, das ist bei mir auch passiert. Als ich mein erstes Buch, habe ich dann immer begeistert auf Amazon geguckt. Und gleich am Anfang ist ja irgendwie eine schlechte Bewertung gewesen. Aber zum Glück kamen dann auch viele gute und dann hat mich das wieder so ein bisschen beruhigt. Ich habe es in Relation gesetzt. Und dass wir das einfach auch realistisch ansehen. Komme ich aber nachher nochmal drauf. Also ich glaube, im dritten Punkt, oder was, nee, im zweiten Punkt, wenn es jetzt gleich um die Warnungen geht, gehe ich auch nochmal ganz kurz auf die Frage ein.
Ich wollte noch kurz auch was dazu sagen. Ich habe auch Probleme mit dem Umgedrehten davon. Also, dass man zwar gelobt wird für die Arbeit, aber dass man selber eigentlich genau das Gegenteil meint. Also, dass man eigentlich das Gefühl hat, das ist nicht wirklich realistisch oder es stimmt eigentlich nicht, was die sagen oder es ist nur Nettigkeit oder so. Also ja. Das finde ich, ist bei mir sehr betreten.
Da komme ich auf jeden Fall nachher nochmal drauf. Genau das, deswegen beantworte ich es jetzt noch nicht, sondern verweise nur auf später. Denn genau das, dieses Erklären von Erfolgen, da gehe ich nachher nochmal drauf ein. Kenne ich übrigens auch sehr gut. Sollen wir direkt zum nächsten Teil übergehen?
Ja, ich denke schon.
Gut. Also jetzt geht es ja um die Wahrnehmung als nächstes. Jetzt gehen wir so ein bisschen rein in so Techniken, wie können wir uns selbst helfen. Und für mich ist vor allem bei dem Vortrag wichtig, vor allem sehr viel verstehen. Warum ist das so? Denn je besser wir uns verstehen, desto mehr können wir auch ja so ein bisschen an der richtigen Stelle ansetzen. Und jetzt geht es, darum erkläre ich so ein bisschen, wie kriegen wir denn ein realistischeres Selbstbild? Und das mache ich erstmal, indem ich einen kleinen Umweg mache und erstmal erkläre, wie funktioniert unsere Wahrnehmung. Wir sind Millionen von Reizen jeden Tag ausgesetzt und unser Gehirn kann nicht alle verarbeiten. Das heißt, irgendwo muss die Wahrnehmung gefiltert werden und verändert werden. Und zunächst erstmal schönes Phänomen. Es wird jetzt immer wieder kälter. Vielleicht überlegst du, dass du eine neue Winterjacke brauchst und denkst, oh, es ist so grau, ich hätte gerne eine rote Winterjacke. Oder alternativ, ich hätte gerne rote Winterstiefel. Und dann passiert was, was ich mal faszinierend finde. Plötzlich sind auf der Straße lauter Menschen mit roten Mänteln oder roten Schuhen unterwegs. Und es ist nicht so, dass da mehr unterwegs sind als vorher. Aber vorher war es für uns nicht wichtig. Vorher war das überhaupt nicht wichtig mit einer roten Jacke oder was jemand dran hatte. Und deswegen wurde es nicht ans Gehirn weitergemeldet. In dem Moment, wo wir auf der Suche sind nach dem roten Mantel, sehen wir plötzlich überall rote Mäntel. Oder wenn du einen Kinderwunsch hast, plötzlich sind da lauter schwangere Menschen auf der Straße. War vorher gar nicht so. Doch, war vorher so, aber es war nicht relevant. Deswegen haben wir es nicht wahrgenommen. Also die eigene Wahrnehmung wird schon mal davon beeinflusst, was wir erwarten oder was wir suchen. Und die eigene Wahrnehmung wird auch davon beeinflusst, was wir glauben. Wenn ich zum Beispiel jetzt glaube, völlig politisch unkorrekt, dass Ausländer schmutzig sind oder faul sind. Immer wenn ich dann jemanden sehe, der gerade ausländisch aussieht und irgendwie faul irgendwie gerade im Büro steht, bestätigt das meinen Glaubenssatz. Den nehme ich wahr. Fleißigen nehme ich gar nicht wahr. Die ignoriere ich. Die kommen gar nicht in mein Bewusstsein rein. Oder Brillenträger sind klüger als andere. Dann werden mir diese ganzen Brillenträger im Kopf bleiben, die gerade was sehr Kluges gesagt haben. Und wenn jemand, der Brille hat, was Dummes gesagt hat, dann ist es sofort wieder vergessen. Das ist unsere Wahrnehmung. Wir sehen und hören das, was unseren Glaubenssätzen entspricht. Wenn ich jetzt den Glaubenssatz habe, ich bin nicht gut genug, oder ich mache ständig Fehler, oder ich kann halt einfach nicht mit Männern, dann werde ich immer diese Erlebnisse im Kopf behalten, in Erinnerung behalten und wahrnehmen, die genau diesem Glaubenssatz entsprechen. Und das ist der Grund, warum wir oft dann so viele Baustellen bei uns wahrnehmen, oft diese kleinen Schwächen wahrnehmen, weil wir den Fokus drauf haben, weil es unseren Glaubenssatz gibt. Und zusätzlich, ich habe ja gesagt, die Schule hat auch einiges so ein bisschen bei uns bewirkt. Zusätzlich hat unsere Wahrnehmung nochmal gesteuert, was wir trainiert haben. Und ihr könnt mal kurz gucken, was fällt auf? In der Regel werden die meisten jetzt sofort sehen, was ist auffällig. Nämlich, wir werden sagen, da ist eine Aufgabe falsch. Stattdessen hätte man auch sagen können, hey, das sind ja 5 Aufgaben richtig. So funktionieren wir aber nicht. Wir sind darauf trainiert, Fehler wahrzunehmen. Und in der Schule ist es so, wird es auch antrainiert. Da ist es nicht so, dass wenn man irgendwie Matheaufgaben gemacht hat, dass jede einzelne richtig beantwortete Aufgabe angestrichen wird, sondern da werden die Aufgaben rot angestrichen, die falsch sind. Die Fehler werden angestrichen. Und so haben wir automatisch auch schon seit Kindheit unseren Fokus drauf, Fehler schneller wahrzunehmen und auch uns länger an Fehler zu erinnern. Fehler bleiben 7 bis 10 Mal länger im Gedächtnis als die Sachen, die gut gelaufen sind. Die Sachen, die gut gelaufen sind, ist so ein bisschen eher fast schon selbstverständlich Voraussetzung. Und deswegen bleibt es gar nicht so im Kopf, wird gar nicht so richtig bewusst wahrgenommen. Und dann gibt's leider auch noch ein Phänomen, dass wir mit anderen nachsichtiger sind als mit uns. Ich habe ja, als ich an der Uni gearbeitet habe, habe ich auch Studentenunterricht gegeben. Die Studenten haben gelernt, wie man ein Bewerbungsgespräch führt. Und das haben die lernen müssen, die Art, welche Rollenspiele. Selber im Studium habe ich mich immer möglichst davor gedrückt, aber hier mussten die Studenten ran. Sie haben ein Arztgespräch simuliert mit einem Schauspieler, der extra dafür engagiert worden ist, der eine Patientenrolle gespielt hat. Und die anderen Studierenden in der Gruppe waren Publikum. Und dann gab es am Ende des Rollenspiels Rückmeldung. Dann durfte als erstes derjenige oder diejenige, die das Rollenspiel geführt hat, sagen, was ihr aufgefallen ist, was gut gelaufen ist, was schlecht gelaufen ist. Dann hat der Schauspielpatient Rückmeldung gegeben und zuletzt die Gruppe. Und ich habe diesen Kurs sehr oft gemacht, also wirklich sehr, sehr viele Durchgänge gemacht. Ich kann sagen, durch die Bank weg. Ich glaube, es gab 1 oder 2 Ausnahmen maximal. Durch die Bank weg haben diejenigen, die das Rollenspiel selbst geführt haben, sich schlechter bewertet, haben mit den Fehlern angefangen, haben viel mehr Fehler aufgezählt, als die anderen, die eher die ganzen positiven Sachen wahrgenommen haben. Und dann haben wir das mal gemacht und haben mal das auf Video aufgezeichnet und haben das gemeinsam auf Video angeguckt. Das heißt, diejenigen, die das Rollenspiel gemacht haben, konnten sich selber von außen beobachten. Und selbst dann haben die sich schlechter bewertet als die anderen. Mit sich selbst sind wir oder mit uns selbst sind wir in der Regel wirklich gnadenloser, viel mehr auf Fehler fokussiert. Mit den anderen sind wir viel nachsichtiger. Und das sollten wir wissen, also wie die Wahrnehmung funktioniert. Wir hören und glauben das oder wir hören und sehen das, was den Glaubenssätzen entspricht. Wir nehmen Fehler schneller wahr und sie bleiben länger im Gedächtnis. Und wir sehen vor allem bei uns selbst diese Fehler und bei anderen sehen wir eher das Positive. Und da ist es ja eigentlich kein Wunder, dass das Selbstbild verzerrt ist. Und das ist so eine wichtige Botschaft, die ich heute gebe. Wir dürfen unsere eigene Wahrnehmung nicht immer glauben. Für mich war es ein riesen Aha-Erlebnis. Da war ich noch ganz frisch in der Psychosomatik. Eine Kollegin von mir war ähnlich lange da, also wir waren beide frisch. Und haben uns deswegen auch immer wieder ausgetauscht. Und dann haben wir mal gemeinsam, weil ich mich alleine es nicht getraut habe, haben wir mal gemeinsam so ein Angehörigengespräch gemacht, so ein auch Beratungsgespräch für Angehörige eines Patienten. Und ich war so froh, dass meine Kollegin da war, weil ich war die ganze Zeit, ich habe ständig meinen Faden verloren, ich habe rumgestammelt, ich war irgendwie dann nicht klar mit meinen Aussagen. Und sie selber war mir so eine Hilfe und so eine Stütze, weil sie sehr klar und konsequent es auch berichten konnte. Und ich war so dankbar, dass sie da war. Und dann habe ich am Ende des Gesprächs, als die Eltern wieder weg gewesen sind, habe ich ihr das gesagt, dass ich da so froh war. Und dann guckte sie mich an und sagte, wie, das war doch genau andersrum. Und das war für mich so ein Aha-Erlebnis zu sehen. Sie hat die Situation ganz gegenteilig wahrgenommen. Sie selber hat gedacht, sie stammelt und ich bin so klar. Und da war für mich so deutlich, wir haben beide eine verzerrte Wahrnehmung und wir können unserer Wahrnehmung nicht glauben. Und deswegen ist ja die Frage, was kann ich jetzt tun, um mich selbst realistischer einzuschätzen? Das war auch eine Frage, die mir gestellt worden ist, nämlich auch dieses, Aber manchmal ist es doch auch so, dass ich was nicht kann und dass es besser wäre, wenn ich das gar nicht annehme oder dass ich überfordert wäre. Und wie kann ich denn jetzt wirklich realistisch einschätzen, ob jetzt mein Selbstbild verzerrt ist oder ob meine negative Sichtweise tatsächlich stimmt? Das Erste, was ich finde, was du tun solltest, deine innere Suchmaschine umprogrammieren. Was meine ich damit? Ich habe ja gesagt, ein bisschen wie der Facebook-Algorithmus, könnt ihr euch das vorstellen. Unsere innere Suchmaschine ist auf Fehler programmiert, vor allem auf unsere eigenen Fehler. Was wir erwarten, das sehen wir auch. Wenn wir rote Stiefel suchen, dann werden wir auch rote Stiefel wahrnehmen. Aktuell suchen wir vor allem Fehler. Du kannst deine Suchmaschine umprogrammieren, indem du anfängst, wirklich jeden Abend deine Erfolge aufzuschreiben. Was ist gut gelaufen? Worauf kannst du stolz sein? Was sind so deine Erfolge heute? Und wenn du anfängst, es aufzuschreiben, hat es zwei positive Effekte. Das eine ist, wenn du es immer denselben Zettel oder dasselbe Heft nimmst, wird diese Liste immer länger. Und in Zeiten von Selbstzweifeln ist es so, dass du dann auch mal reingucken kannst und dich dadurch wieder bestärken kannst. Der zweite Punkt ist aber vor allem auch, dadurch, dass du die Erfolge suchst, wirst du mehr in der Zukunft darauf achten. Wie mit den roten Stiefeln, wenn du immer mehr, das wirst du auch merken, wenn du immer wieder aufschreibst, diese Erfolge, dass dir auch tagsüber schon welche einfallen, so ein Motto, ach ja, das kann ich später aufschreiben. Das heißt, dir fallen mehr Erfolge an. Und das heißt nicht, dass du jetzt, dass das Pendel jetzt in die andere Richtung ausschlägt und du jetzt dich total selbst überschätzt. Denn deine Fehler bist du sowieso schon drauf programmiert zu finden. Du suchst nur ein Gegengewicht, in dem du auch die Erfolge sammelst und aufschreibst. Das hilft aber noch nicht, zu gucken, ist das jetzt wirklich realistisch oder nicht? Also wie werde ich denn wirklich wahrgenommen? Denn es kann ja, deine Wahrnehmung kann ja immer noch verzerrt sein. Dazu will ich dich sehr ermuntern, hol dir Feedback. Und ich sage das so, weil ich selbst mich gerne auch immer wieder vor Feedback gedrückt habe, bei Vorträgen mal schnell die Flucht danach ergriffen habe, dass bloß keiner mich drauf ansprechen kann oder so. Und ja, ich musste lernen und habe es auch gelernt, dass Feedback enorm wichtig ist. Denn sonst kannst du ja gar nicht wissen, wie du wirkst, was die Leute gut finden. Gib anderen die Möglichkeit, dir Feedback zu geben. Ob das jetzt ist, dass du nach einem Auftrag ein Feedback-Formular mitschickst. Oder ob du aktiv jemanden ansprichst. Wie findest du das? Und ich weiß, das ist ja auch angstbesetzt, weil man so ein bisschen erwartet, jetzt kommt vielleicht was Negatives. Aber in den meisten Fällen kommen positive Rückmeldungen. Und in den meisten Fällen ist es auch so, dass es dir immer wieder auch hilft, dich selbst besser einzuschätzen. Allerdings musst du auch mit dem Feedback richtig umgehen. Wenn ich Feedback kriege, und das war so ein bisschen ja das Thema von vorhin, wenn ich Feedback bekommen habe, und es war positiv, dann kamen oft so diese Gedanken, das wollte dir doch nur sagen, um nett zu sein. Und oder auch dieses, das war jetzt ja keine große Sache. Und diese positiven Rückmeldungen werden also sofort wieder abgeschafft. Und oder die muss es ja gut finden. Es ist ja meine beste Freundin. Natürlich sagt sie, dass es toll ist. Und positive Rückmeldungen glauben wir dann nicht. Und deswegen sage ich, bitte nimm positive Rückmeldungen als das an, was es sind. In der Regel lügen Menschen nicht freiwillig, sondern sie sprechen in der Regel das aus, was sie meinen. Also nimm diese Rückmeldung an, freu dich drüber. Wenn die positive Rückmeldung so ganz krass anders ist als deine eigene Wahrnehmung, dann liegt es vermutlich daran, dass du deine schwarze Brille aufhast. Also das hilft mir dann immer, wenn ich denke, ja, ich fand es ja nicht so gut, dass ich mir sage, hey, aber ich habe ja auch eine verzerrte Wahrnehmung. Wenn die anderen das gut finden, ist ja schon mal gut, dann kann ich mich drauf verlassen. Und beim negativen Feedback, das war ja vorhin auch schon mal Thema gewesen, bitte nicht überbewerten. Evaluationsbogen hatte ich damals im Studentenunterricht, 20 Fragebögen kamen zurück, 2 waren schlecht, 18 waren gut. Ich habe natürlich mich sofort auf die 2 schlechten gestürzt. Also sieh es in Relation. Wie viel positives Feedback hast du bekommen, wie viel negatives Feedback? Meistens ist es überwiegend positives. Und dann werte bitte das negative Feedback nicht über. Setz es in Relation mit dem positiven. Und guck auch nochmal, gerade ja im kreativen Bereich ist es ja auch nicht so, in Mathe kann man klar sagen, das ist richtig und das ist falsch. Aber ansonsten ist es oft auch der Geschmackssache. Was gefällt und was gefällt nicht. Und auch da so ein bisschen gucken, ist das wirklich was Fundiertes, eine fundierte Kritik, oder ist es einfach nur, dass der andere halt einen anderen Geschmack hat und es ihm nicht gefällt? Das ist erstmal so ein kurzer Abschnitt oder Abriss zum Thema Wahrnehmung. Gibt's da zu Fragen?
Also Fragen scheint es im Moment keine neuen zu geben.
Ich gucke mal kurz auf die Uhr. Ich glaube, es ist vielleicht auch ganz gut, weiterzumachen, wobei die nächsten zwei sind eher kürzer. Und dann haben wir ja noch Zeit für Diskussion.
Einen sehr interessanten Beitrag gab es von der Kollegin Rina Joost, die gesagt hat, sie hat sich auf ihrem Computer tatsächlich einen Yay-Ordner angelegt, in dem sie alle positiven Feedbacks sammelt und die in Fragen, wenn sie mal wieder Selbstzweifel haben sollte, sich einfach vornimmt und sozusagen eine Selbstbestärkung dann hat.
Ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Will ich ganz arg bestärken. Das habe ich damals auch gemacht. Yay-Ordner finde ich total klasse Begriff. Bei mir heißt es Schatzkästchen. Früher hieß es noch Notfallschublade, weil da hatte ich es in der Schublade. Und immer wenn die Selbstzweifel kamen, habe ich sie aufgezogen. Mittlerweile ist es mein Schatzkästchen. Ich habe damals, als ich so gezweifelt habe, bin ich eine gute Psychotherapeutin, habe ich angefangen, um alle Abschiedskärtchen, die ich von den Patienten bekommen habe, aufzuheben. Und das war natürlich ein Riesenstapel. Und immer, wenn ich Selbstzweifel habe, habe ich dann in die Schublade gegriffen, habe mir eine Karte rausgeholt, habe mir durchgelesen, sie sind eine tolle Therapeutin. Und so richtig, so innerlich mich dadurch wieder aus dem Sumpf der Selbstzweifel rausgerissen. Also das, finde ich, kann ich nur bestätigen und auch ermuntern, sammelt positives Feedback. Dann würde ich sagen, gehe ich zum nächsten Teil über. Jetzt geht es darum, unsere Glaubenssätze anzugehen. Denn ich erzähle nochmal oder habe nochmal das Bild von Jodie Foster. Ich meine, die hatte jetzt Beweise ihrer Fähigkeit, die sie wirklich nicht wegignorieren konnte. Da hat auch die beste Wahrnehmungsverzerrung nicht geholfen. Sie hatte diesen Oscar, sie kriegt bestimmt jede Menge Fanpost, Millionen sicher von Fans, die sie da hat. Das lässt sich nicht so durch die Wahrnehmung ausfiltern. Trotzdem ist ja der Überzeugung erstmal geblieben, nicht gut genug zu sein. Und das, obwohl sie den Oscar in der Hand hatte, den sie nicht wegignorieren konnte. Sie hat ihn auch nicht wegignoriert, sie hat ihn wegerklärt. Sie hat sich den Erfolg kleingeredet und ihr erinnert euch noch, ich habe es ja vorhin in der Anekdote erzählt, mit welcher Begründung sie das so für sich erklärt hat, nämlich, das war bestimmt ein Irrtum. Den habe ich gar nicht verdient. Der soll dann Merit gehen. Und mit dieser, sag mal, Ausrede hat sie sich ihren Erfolg wirklich schon wieder ganz, ganz klar geredet. Ihr habt vielleicht nicht unbedingt diese Ausrede, aber ich bin mir ziemlich sicher, ihr habt auch irgendeine dieser Ausreden. Ich hatte halt Glück. Das, glaube ich, kennen die meisten. Damals, als ich die Oberarztstelle angeboten bekommen habe, hatte ich Glück, dass ich halt gerade, als der Oberarzt gegangen ist, die schon Facharztprüfung hatte und immer wieder seine Stellvertretung übernommen hatte, wenn er noch nicht da war. Das war einfach Glück und ich war gerade zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Mit meinem Können hatte es natürlich überhaupt nichts zu tun. Und außerdem, das war der andere Punkt, das Thema sympathisch. Ich war ja eine nette, süße, kleine, also süß vielleicht nicht, aber eine nette, kleine Oberärztin, die immer sehr bemüht war und versucht hat, auch gut zu arbeiten. Also da war bestimmt viel Sympathie dabei. Da wusste ich schon, wie sie kriegen. Aber mit Kompetenz oder Fähigkeiten, Wissen hatte das ja nichts zu tun, dass ich die Oberstelle angeboten bekommen habe. Also das sind so schöne Begründungen. Oder auch, der wollte sicher nur nett sein. Zum Beispiel bei Kompliment. Oder, so toll war das doch auch nicht. Hätte jeder schaffen können. Da schmunzel ich gerade, weil ich an eine Kundin denke, die das so schön mal auf den Punkt gebracht hat. Die hat gesagt, also ich dachte früher immer so, ein bayerisches Abi, das hat schon was, das ist schon anspruchsvoll. Aber dann habe ich 1,0 Abi gemacht und habe dadurch gemerkt, das ist ja überbewertet. Das kann ja jeder schaffen. Und das sind so auch wunderbare Möglichkeiten, sich diesen Erfolg kleinzureden, sich den wegzuerklären und bei seinem alten Glaubenssatz zu bleiben, ich bin nicht gut genug. Häufig auch dieses Vitamin B, das habe ich ja, diese Stelle habe ich nur bekommen, weil mein Vater den und den kennt oder weil mein Partner der und der ist. Das hat ja gar nichts mit mir zu tun, sondern nur, weil ich mit demjenigen befreundet bin. Und bei all diesen Erklärungen, die wir da haben, Glück, Irrtum, Sympathie, Zufall, Frauenquote, kann da wunderbar noch dazukommen, und auch politische Hintergründe, all das sind vorgeschobene Gründe, um uns nur mit einem nämlich nicht zu konfrontieren, nämlich es könnte ja an unserer Leistung liegen, dass wir Erfolg haben. Und das darf irgendwie nicht sein. Und bevor ich darauf eingehe, warum wir das immer machen, eher nochmal so kurz zum Nachdenken, könnt ihr für euch überlegen, was ist denn deine Lieblingsausrede? Es kann eine der Sätze schon sein, die ja auf dem Zettel schon stehen. Aber vielleicht ist es eine ganz andere. Wie gesagt, meine Lieblingsausrede ist in der Regel Glück. Und da kann ich dazu auch eines sagen, Glück kann man einmal haben, Glück hat man vielleicht zweimal, aber wenn man mehrmals hintereinander Glück hat, hat es mit Glück sehr wahrscheinlich nicht mehr viel zu tun. Und warum machen wir das eigentlich? Eigentlich ist es doch völlig widersinnig, dass wir uns unsere Erfolge selbst wieder ausreden, dass wir selbst klein machen. Warum machen wir das? Und es liegt wieder an diesen blöden alten Glaubenssätzen. Wenn ich eine verzerrte Grundüberzeugung habe, angenommen, ich habe diese Grundüberzeugung, ich kann nicht malen. Und die habe ich. Oder ich bin nicht gut genug. Dann ist es als erstes mal so, dass, wie gesagt, meine Wahrnehmung dieser Grundüberzeugung folgt. Auf Instagram sehe ich dann eher die ganzen Beiträge, die so viel besser sind als meine. Zumindest, ich bin ja auch mit mir selbst kritischer, denke ich, dass die besser sind. Passt gut zu meinem Glaubenssatz. Jetzt kommt aber was, das ich nicht durch die Wahrnehmung raussteuern kann. Zum Beispiel ein Kunde sagt, ganz, ganz tolle Beiträge von dir, ich würde dich gern buchen. Ich hätte da was für dich. Ja, und das steht ja im konkreten Gegensatz zu dem, was wir denken. Wir denken, ich bin nicht gut genug, ich werde nie einen Kunden kriegen und dann kommt da plötzlich ein möglicher Kunde. Und dann müssten wir eigentlich unseren Glaubenssatz hinterfragen. Dann müssen wir eigentlich sagen, so schlecht scheine ich ja nicht zu sein, wenn ich Kunden bekomme. Aber bevor wir Glaubenssätze hinterfragen, hinterfragen wir eher oder versuchen wir eher zu begründen, wie kann das denn sein? Wie kann dann ein Kunde kommen, wenn ich doch eigentlich gar nicht gut genug bin? Und dann begründen wir es mit Zufall, mit Glück, mit Vitamin D, mit Sympathie. Und das ist so, nur dass wir nicht an unsere alten Glaubenssätze ran müssen. Denn wenn wir alte Glaubenssätze anfangen zu hinterfragen, dann könnten wir ja so ein bisschen was ins Rollen bringen und dann wird es vielleicht eine ganze Lawine. Dann wird ja vielleicht noch viel, viel mehr von uns hinterfragt werden müssen. Und das wollen wir unbewusst vermeiden. Und deswegen lieber die schönen alten Glaubenssätze behalten und lieber im Zweifelsfall unsere Erfolge mitreden. Ich habe hier mal ein paar Grundüberzeugungen oder Glaubenssätze, die ich ja auch nenne, aufgeschrieben, die gerade beim Hochstarter-Syndrom sehr, sehr häufig sind. So häufig sogar, dass man auch Eingruppierungen vorgenommen hat. Kann ich auch gleich mal zeigen. Ein Experte ist man nur, wenn man alles weiß. Das ist was, was ich besonders kenne. Habe sie am Anfang auch erzählt, dass ich immer so dachte, als Oberärztin muss ich jetzt alles wissen, sonst bin ich keine Oberärztin. Und diejenigen, die das so ein bisschen diesen Glaubenssatz haben, da sagt man, das ist Subtyp Experten. Also der Hochstapler-Syndrom hat auch 5 verschiedene Subtypen, müsst ihr jetzt nicht wissen, aber so der Ergänzung halber. Perfektionisten gibt's auch. Die sind auch sehr häufig. Wenn ich einen Fehler gemacht habe, ist meine ganze Leistung nicht gut genug. Wenn ich jetzt hier 100 Minuten Vortrag zum Beispiel halte und nachher kommt eine Frage, die ich nicht beantworten kann, dann wird der Perfektionist sagen, oh Gott, ich habe mich so blamiert, das war echt schlecht, was habe ich für ein schlechtes Bild abgegeben? Und ignoriert völlig, dass die anderen 99 Minuten super waren. Das sind die Perfektionisten. Dann gibt es auch so diesen Gedanken, das kenne ich jetzt von mir persönlich nicht, aber es gibt auch einige, die das Gefühl haben, Anerkennung ist nur etwas oder habe ich nur verdient, wenn ich das ganz alleine geschafft habe, sobald ich ein Team hinter mir habe oder sobald ich einen Mentor habe oder sobald jemand eventuell mir einen bestimmten Teil geholfen hat, dann habe ich diese Anerkennung, die ich jetzt bekommen habe, eigentlich gar nicht verdient. Muss also es alleine geschafft haben und deswegen nennt man diese Typen Einzeltalente. Und dann gibt es noch die Naturtalente. Naturtalente haben so das Gefühl, intelligent bin ich nur, wenn ich nie was lernen muss. Oder Wahres Talent gibt einem nur so zu, man muss sich nicht dafür anstrengen. Und sobald ich dann zum Beispiel mich anstrengen muss, um gute Leistung zu bringen, dann habe ich schon das Gefühl, ich bin hier eigentlich gar nicht begabt. Also ein bisschen das, ich so fast ein bisschen in die Richtung, was Tim berichtet hat. So am Anfang so dieses Gefühl, ich male und kriege Anerkennung und so weiter. Und plötzlich geht es vielleicht auf eine höhere Ebene. Plötzlich muss man sich auch, muss man mehr Zeit da entwickeln und muss man vielleicht auch korrigieren und muss da mehr reinstecken. Und dann kommen so diese Fragen, bin ich jetzt überhaupt begabt? Sollte ich das nicht vielleicht lassen? Habe ich da genug Talent? Weil wir in dem Moment vielleicht ganz ignorieren, dass Talent das eine ist. Aber Übung, Fleiß ist das andere, was wir dann oft nicht so wahrnehmen. Das sind so typische Grundüberzeugungen, Glaubenssätze beim Hochstaplersyndrom. Das ist jetzt erstmal so ganz allgemein. Ich gehe jetzt mal ins Individuellere, ins Speziellere. Nämlich es gibt natürlich auch Glaubenssätze, die jeder von uns hat, die den eigenen Beruf, die eigene Tätigkeit angeht. Die habe ich jetzt nicht ausformuliert, sondern mit Pünktchen. Denn das wird sehr unterschiedlich für jeden Einzelnen von euch sein. Als Selbstständiger muss man zum Beispiel immer arbeiten, muss man Überstunden machen, muss man 120% tun. Um erfolgreich zu sein, muss man sich sein Privatleben in Frage stellen. Als Illustrator, Illustratorin muss ich, was weiß ich, um Kunden zu gewinnen, muss ich. Also das sind alles so Punkte, wo bestimmt jeder von uns auch bestimmte Grundüberzeugungen bezüglich des eigenen Berufes hat. Und manchmal stimmen die ja auch. Manchmal sind die ja gar nicht ganz verkehrt. Aber in der Regel denken wir so schwarz-weiß, so generalisiert. Denken, das trifft immer zu und das muss immer so sein. Und dadurch aber tun wir uns eine Menge Steine auf den Weg legen. Dadurch machen wir es uns selber schwer. Denn wenn es mal nicht zutrifft, zweifeln wir sofort daran, was der richtige Platz für uns ist. Und noch mehr zweifeln wir dann, wenn es um die ganz individuellen, ganz eigenen Grundüberzeugungen zu unserer eigenen Person geht. Auch hier habe ich es nicht ausformuliert, sondern es ist für jeden sicher unterschiedlich. Bin ich? Ich kann nicht. Ich hatte noch nie Talent. Ich war schon immer. Auch da wird sicher jeder von uns bestimmte Glaubenssätze zu uns selbst haben, zu unseren Fähigkeiten und zu unserem Wesen auch. Und das Traurige daran ist, gerade bei diesen persönlichen Grundüberzeugungen, wenn ich zum Beispiel diese Überzeugung habe, ich bin nicht musikalisch, dann werde ich sehr wahrscheinlich eine Flöte oder ein anderes Musikinstrument 2-3 Mal in die Hand nehmen. Das klingt schrecklich, wie bei jedem Anfänger. Mein Glaubenssatz, ich bin nicht musikalisch, wird verstärkt. Und dann lasse ich es wieder. Und dadurch, dass ich dann die Flöte wieder aus der Hand lege und das lasse, habe ich meinen Glaubenssatz verstärkt. Ich werde nie dadurch in die Situation kommen, dass ich plötzlich feststelle, ich bin mir gut, weil ich es nicht mehr ausprobiere. Und wenn wir glauben, wir sind nicht gut, dann lassen wir es oder machen es nur halbherzig. Und dadurch verstärkt sich dieser Glauben. Und deswegen müssen wir die irgendwie loswerden, irgendwie verändern. Das Erste, was wichtig ist, finde erstmal heraus, was sind denn deine Grenzen und Glaubenssätze? Es gibt übrigens, nicht alle Glaubenssätze sind schlecht. Wenn ich den Glaubenssatz habe, ich bin ein Glückskind, dann würde ich den nicht unbedingt verändern wollen. Den würde ich behalten, weil schließlich hilft der mir weiter in vielen Bereichen. Also was sind die bremsenden Glaubenssätze? Die findest du heraus, wenn du dich immer wieder nach dem Warum fragst. Angenommen, ich sage zum Beispiel, ich bin nicht gut genug. Dann wäre die Frage, die ich mir selbst stelle, warum eigentlich? Warum bin ich nicht gut genug? Und dann kommt vielleicht sowas wie, ja, weil ich nicht alles weiß. Und dann wäre wieder die Frage, die Sache, okay, das heißt, Experten müssen alles wissen. Ich muss alles wissen, um gut genug zu sein. Warum eigentlich? So lange nach dem Warum fragen, bis dann irgendwann manchmal so eine Art, das ist halt nur so kommt. Das ist halt so, das sagen alle so, oder das ist doch, das weiß doch jeder. Also bis dann sozusagen keine mehr Information mehr kommt. Und dann kann man sagen, okay, ich glaube also, man hat Erfolg nur verdient, wenn man alles weiß. Wenn man ist nur erfolgreich, wenn man alles weiß. Dann weißt du erstmal, was ist dein bremsender Glaubenssatz. Und dann ist erstmal gut, wenn du erstmal ganz allgemein Gegenbeispiele suchst. Zum Beispiel, wenn ich so das Gefühl habe, Experte heißt, ich muss alles wissen, dann überlege ich, welchen Menschen, zum Beispiel in meinem Kollegenkreis, sehe ich denn als Experten an oder sehe ich als sehr gut an? Und dann auch zu gucken, macht ihr denn irgendwie Fehler? Gibt es mal einen Punkt, wo ihr mal was nicht weiß? Und wie ist es dann für mich, dass derjenige, obwohl er Experte ist, etwas nicht wusste? Das ist so eine Möglichkeit, schon mal ganz allgemein diese Glaubenssätze zu widerlegen, indem wir ganz gezielt Gegenbeispiele suchen. Und man könnte dann in unserem Kopf, können wir immer sagen, ja gut, bei anderen ist es so, aber bei mir ist es ja trotzdem nicht so. Und dann hilft das, was wir ja vorhin auch schon erwähnt haben, Indizien zu sammeln, die uns selbst beweisen, dass dieser Glaubenssatz auch auf dich nicht zutrifft. Also zum Beispiel jetzt mit dem Thema, ich bin nicht gut genug und dann kriege ich einen Auftrag, dann ist das ein Beweis oder Indiz zumindest, dass ich anscheinend doch gut genug bin, denn sonst würde ich keinen Auftrag kriegen. Und da ist genau dieser Hinweis nochmal auf diese, was Jäh-Ordner oder mein Schatzkästchen, sammelt positive Rückmeldung, sammelt alle Beweise dafür, dass dieser Glaubenssatz wahrscheinlich gar nicht stimmt. Und ihr braucht immer wieder, wenn die Zweifel kommen, braucht ihr diese Beweise. Braucht ihr diese Erinnerung daran, hey, das stimmt ja gar nicht, weil der oder der hat das oder das gesagt, weil so viele Leute schon bei mir gebucht haben und das nicht einfach nur Glück oder Sympathie. Was auch immer schön hilft, verwende ich selbst immer sehr gerne, verwende ich auch gerne mit meinen Kunden, die Perspektive zu ändern. Denn erinnert euch, bei uns selbst sind wir sehr viel kritischer, bei anderen sind wir nachsichtiger. Bei uns selber können wir nicht gut urteilen, bei anderen können wir oft eher Wissenschaftler sein. Deswegen hilft es auch, sich zu fragen, wenn ich einen Fehler gemacht habe, wie würde ich das jetzt eigentlich sehen, wenn es nicht ich gemacht hätte, den Fehler, sondern meine beste Freundin? Wie würde ich das dann beurteilen? Würde ich das auch so unglaublich schlimm finden und schrecklich und geht gar nicht? Oder würde ich dann eher denken, naja, passiert jedem mal? Oder wenn ich eine Leistung gebracht habe und denke, naja, das war ja nichts Besonderes, würde ich das genauso sehen, wenn das ein lieber Kollege die gleiche Leistung gebracht hätte? Würde ich dann vielleicht anders einschätzen? Würde es vielleicht sehr viel besser einschätzen als das, was ich gemacht habe? Und das hilft zu dieser Perspektivwechsel. Was wäre denn, wenn ich nicht betroffen wäre, sondern jemand anders? Dieser Perspektivwechsel kann uns helfen, dass wir dann erstmal sehen, da ist so diese Differenz wieder in unserer Bewertung. Und dann heißt es, so wie du den anderen bewertest, so bewerte auch dich. Wende den Maßstab, den du bei anderen anlegst, auch an dich selbst an. Übrigens bei der Preisvorstellung auch ganz wichtig. Und als letzten wichtigen Punkt, das habe ich ja versucht, auch mit dem Beispiel von dem nicht musikalischen Flötenspiel zu erklären. Solange du gemäß deiner Glaubenssätze handelst, solange du zum Beispiel den Glaubenssatz hast, ich bin nicht musikalisch und deswegen kein Musikinstrument anlegst, solange bleiben sie wirksam. Wenn du Glaubenssätze widerlegen willst, dann musst du neue Erfahrungen machen. Du musst gegen dein Gefühl handeln. Denn sonst kannst du dir wunderbar erzählen, ich bin gut, ich bin gut, ich bin gut. Wenn du dich aber nicht in die Sichtbarkeit traust, wenn du Aufträge ablehnst, weil du Angst hast, es nicht zu schaffen, dann ist es genauso wie der Vater, der seinem Sohn erzählt, dass er nicht rauchen sollte und rauchen schädlich ist und dabei eine Kippe in der Hand hat. Nicht glaubhaft. Und deswegen bedeutet es, auch wenn es schwer ist, obwohl dein Gefühl sagt, tu es nicht, du wirst dich blamieren, es trotzdem zu tun, damit du neue Erfahrungen sammeln kannst. Und dann diese neuen Erfahrungen nicht gleich wieder kleinreden, nach dem Motto Glück, sondern da die Erfahrungen sammeln, aufschreiben und dich auch feiern. Und dann kann nach und nach dieser Glaubenssatz ja aufgebröselt werden.
Weil du gerade gesagt hast, sichtbar machen. Sichtbar macht sich gerade Tina mit einer Wortmeldung. Tina, wenn du möchtest, musst du dein Mikro anschalten.
Passt, dann wir kommen jetzt wieso zu den Fragen.
Ja, hallo. Mhm. Ich habe eine Frage, beziehungsweise ich sage immer so, probieren geht über studieren. Nur, es ist ja auch gut, wenn man mal, oder wäre halt gut, wenn man mal einen Auftrag bekommen würde, dann könnte man da ja mehr dazu sagen, wie man beurteilt wird. Ne?
Das stimmt.
Na, also.
Die Frage ist nur, was ist die Frage?
Es gibt eigentlich gar keine Frage. Es ist eigentlich nur eine Aussage, weil ich habe noch nie einen Auftrag bekommen. Also wäre das auch mal irgendwie an der Zeit zu sowas.
Da kenne ich nichts.
ich glaube, dass da das eine der widrigen Bedingungen in unserem Beruf, ich will Ihnen jetzt nicht total schlecht reden, es ist ein sehr schöner Beruf, aber die tatsächlich ist, dass es sich an verschiedenen Dingen bemisst. Also es gibt, das kennen wir vermutlich alle, wenn wir durchs Internet surfen, es gibt Malerinnen und Zeichnerinnen, die schaffen Dinge, wo man nur staunend mit offenem Mund davor stehen kann und sich denkt, unglaublich, was alles möglich ist. Das ist eine Ebene, eine künstlerische Vision zu haben und die umsetzen zu können. Die andere ist eine rein wirtschaftliche, einfach Erfolg zu haben und Geld damit zu verdienen und seinen Haushalt ernähren zu können damit. Und beides hängt nicht unmittelbar zusammen. Das ist das, was es ein bisschen unglücklich macht. Also es kann sein, dass man der begabteste Künstler der Welt ist und trotzdem am Hungertuch nagen muss. Und es kann sein, dass man nur so leidlich zeichnen kann und trotzdem ein ordentliches Einkommen bewirtschaftet, weil man eben Talente auf anderer Seite mitbringt. Es ist ganz schwer, die Kriterien zu finden und jetzt zum Beispiel zu sagen, dein Beispiel, was du genannt hattest, man bräuchte jetzt einen Auftrag. Die Tatsache, dass du keinen Auftrag hast, muss nicht zwangsläufig heißen, dass an anderer Stelle irgendwo was fehlt. Das ist das, was es, glaube ich, in unserem Beruf sehr schwer macht, einen Maßstab zu finden, an dem man was bewerten kann oder so. Und das, vorhin kam die Frage auf, ob es bestimmte Branchen gibt, in denen das häufiger vorkommt. Die würde ich gleich mal weitergeben, wo wir dabei sind. Michaela, ist deiner Erfahrung nach, gibt es bestimmte Branchen oder Berufe, die anfälliger sind? Lässt sich das sagen? Oder?
Nicht unbedingt, nein. Also ich habe es durch die Bank weg gesehen. Oft wird es stärker, wenn man mehr in so eine leitende Position kommt. Also am Anfang kann man noch in der Masse sich verstecken. Da ist es noch nicht so auffällig, aber je mehr man sozusagen, je weniger Peer Group es gibt, desto schwieriger wird es oft. Aber es ist keine Branche, wo ich sage, da ist es mehr oder nicht. Mhm. Wobei ich jetzt, das ist jetzt nur so meine subjektive Sichtweise, dass ich denke, dass es in kreativen Berufen nochmal so dieses schwieriger ist, weil es da kein klares Richtig und Falsch gibt.
Das ist mein Eindruck auch nur Vermutung, ist, dass es im kreativen Beruf 1, 2, 3 Hürden gibt, die es leichter machen, dem Glauben anzufallen, man kann es nicht oder es funktioniert nicht. Also ich kann es nicht, ich kann nichts, es läuft nicht. Wie zum Beispiel eine Vergleichbarkeit, wenn ich, das hattest du vorhin erwähnt, wenn man, ich stelle mir vor, wie hätte das jemand anders gemacht? Das ist bei uns ein bisschen ein Problem, weil eine Illustration ist eine individuelle Leistung und ich bewundere die Arbeit einer Kollegin, aber ich weiß ganz genau, ich könnte es nicht genauso tun, weil da auch dann viel persönliche Stilistik und Individualität mit reinfließt. Das heißt, diese Vergleichbarkeit ist gar nicht gegeben, weil es ein utopisches Unterfangen ist, die Arbeit von jemand anderem kopieren zu wollen oder genau ähnlich zu machen. Das gibt es faktisch nicht. Das ist auch so eine von den vielen Hürden, glaube ich, die uns das ein bisschen anfälliger macht.
Durchaus, aber vergleichen kann man sich auch als Buchhalter. Einer meiner Kunden ist Buchhalter, deswegen weiß ich es. man kann sich auch da wunderbar vergleichen, dann eher so nach dem Motto, er wirkt so viel selbstsicherer beim Auftreten oder bei seiner Präsentation oder der geht mit Kritik so viel besser um oder der macht, der ist ja viel überzeugender. Also man kann sich immer ins Negative vergleichen. Natürlich könnte man sich auch ins Positive vergleichen, meistens vergleichen wir uns leider ins Negative. Und je weniger klare Vergleichskriterien es gibt, desto mehr Interpretationsmöglichkeiten haben wir und desto schneller können wir uns auch negativ vergleichen. Aber wir sind da leider auch sehr kreativ. Selbst in Sachen, wo man sich eigentlich gar nicht gut vergleichen kann, schaffen wir es trotzdem, uns immer wieder negativ zu vergleichen.
Definitiv.
Und vielleicht auch noch kurz als Ergänzung zu Tinas Anmerkung. Es ist leichter, wenn so die ersten Bestätigungen kommen, das ist ganz klar. Und es ist enorm schwer, wenn am Anfang noch nichts kommt. Aber auch ergänzend zu dir, Jürgen, was du ja auch gesagt hast, es ist auch der Punkt, wie bewerten wir es? Nehmen wir es schon gleich wieder als Futter für unseren Glaubenssatz und sagen, das ist der Beweis dafür, dass ich nicht gut bin? Oder sagen wir uns, wie wir es wahrscheinlich bei einer guten Freundin auch sagen würden, hey, das ist eine Anlaufzeit, es braucht seine Zeit, das wird schon werden. Also das ist ja, oder es liegt daran, oder gerade an der allgemeinen Marktlage und so weiter. Also das ist ja, das kommt ja immer darauf an, wie bewerten wir es. Und das Gemeine ist ja, wenn wir selbst an unseren Wert nicht glauben, dann können wir den auch nicht so gut verkaufen. Das eine ist die kreative Arbeit und unsere Leistung, das andere ist das Verkaufen. Und deswegen kann es sehr gut sein, dass mittelmäßige Leistungen so viel besser sind, weil die Leute bessere Verkäufer sind. Wir können aber vor allem dann gute Verkäufer sein. Ich sage nicht nur oder nie oder immer, sondern wir können gute Verkäufer sein, wenn wir selbst auch unseren Wert besser erkennen. Deswegen nie unsere eigene Leistung gleich mal in Zweifel ziehen, sondern erstmal auch gucken, gibt es andere Erklärungen, warum das gerade nicht anders ist. Gibt es andere Punkte, warum es gerade schwierig ist?
Dankeschön, ja.
Gibt es sonst noch Fragen?
Hört man mich?
Ja.
Oh, hallo. Ist es okay, wenn ich einen persönlichen, jetzt habe ich den Gedanken gerade verloren, Glaubenssatz mal kurz wiedergebe, der mich immer begleitet. Und da habe ich nämlich das Gefühl, dass dieser Glaubenssatz so tief verankert ist, dass wenn ich dagegen arbeite, wirkt es wie fake it until you make it. Mhm. Und zwar ich als Illustratorin mit Mitgliedschaft bei der Illo-Orga, bei der VG Bild Kunst und BGET und alles, was dazugehört, soweit ich weiß, versuche ernsthaft und professionell rüberzukommen. Aber ich habe einfach so eine Art, die Leute finden mich meistens niedlich, gerade ältere Kollegen oder männliche Kollegen, anhand meines Aussehens und meiner Stimme. Und das wurde mir schon so oft gesagt, dass ich manchmal, wenn etwas gut läuft, denke, das liegt nur daran, weil ich so klein und niedlich bin. Und das ist halt ganz schön toxisch. Und ja, aber es ist doch irgendwas dran, denke ich mir manchmal. Also ich bin da so tief verwurzelt, ich weiß gar nicht ein oder aus.
Also ich kann erstmal sagen, ich lache deswegen oder lächle deswegen, weil ich ja auch bei mir, bei meiner Begründung, warum bin ich Yoga-Ärztin, ja auch nicht klein und niedlich, das hätte ich vielleicht nicht gesagt, aber weil ich so nett und freundlich und angepasst bin. Und deswegen kenne ich diese Erklärungen sehr gut. Aber der Punkt ist, und das habe ich mir selber auch gesagt, nur weil jemand klein und niedlich ist, wird er nicht geboren. Da fällt er vielleicht auf, aber gebucht wird er wegen seiner Leistung.
Ja, das stimmt.
Und nur weil ich nett und angepasst bin, bin ich nicht Oberärztin geworden. Das wäre ich, die haben mich gut genug gekannt, um zu wissen, was sie einkaufen. Ich bin Oberärztin geworden, weil ich das Wissen hatte. Und aus deren Sicht auch die Fähigkeiten hatte. Und deswegen, das ist ja nicht Ausschlusskriterium. Es ist ja nicht so, man ist entweder gut oder man ist klein und niedlich. Man kann doch auch beides sein. Aber für wirklich gebucht zu werden und eventuell auch einen Folgeauftrag zu kriegen, reicht klein und niedlich nicht aus.
Das glaube ich auch. Jetzt, wo ich denke, ich habe auch so eine Art Stammkundin, die kommt immer und immer wieder. Ich glaube, da muss mehr als nur klein und niedlich der Fall sein, ja.
Definitiv.
Dankeschön.
Aber da möchte ich bei der Gelegenheit auch noch eine persönliche Erfahrung beisteuern. Ich bin sicher, man kann da keine Regel draus machen, aber was ich in den letzten Jahren so gelernt habe, ist, es wird uns viel verziehen an Persönlichkeit und Individualität. Und es gibt sogar auch die Sache, wo das ein bisschen erwartet wird tatsächlich. Also im grauen Anzug und Krawatte aufzuschlagen bei einem Kunden als Illustrator, da erntet man enttäuschte Gesichter, weil man will ja eigentlich jetzt hier irgendwelche Individualisten sehen. Und ganz kurze Anekdote, ich habe früher mit einem Industriedesigner zusammengearbeitet, der sehr erfolgreich Designprojekte für Audi absolviert hat. Und der war ein ganz hervorragender Designer und auch wirklich ein toller Kommunikator, aber er war auch wirklich ein
Exzentriker.
Ein Exzentriker, genau. Mit einem, ihr müsst euch so vorstellen, so einem chinesischen Konfuzebart, schwarzen Plateauschuhen und selbstgeschneiderten Röcken. Und so ist er in die Vorstandsetagen von Audi. Ich war da 2-3 Mal dabei gelaufen und hat allein durch seine Persönlichkeit, ich meine, er war auch sehr ein eloquent und großartiger Rhetoriker, die Leute begeistert. Und mein Eindruck war natürlich, er wurde auch beauftragt für seine Leistungen, aber er hat den sehr steifen Gremien dort auch das nötige bisschen Exzentrik gebracht, was sie sehr gerne haben. Man hat sich gern mit ihm geschmückt. Das dürfen wir. Ich verstehe das, wenn einem das Fremdbild nicht recht ist und so und das Bedürfnis, sich zu ändern oder so, aber ganz grundsätzlich besteht auch immer eine Chance, das zu nutzen oder sich einfach darin wohlzufühlen, weil Es gibt wenig Berufe, wo die so viel Freiheiten genießen wie wir als notorische Individualisten.
Ja, also genau da das daran wohlfühlen, finde ich, will ich noch kurz unterstreichen.
Da würde ich sogar anschließen wollen. Also ich würde sagen, diese Exzentrik können wir auch ruhig ein bisschen annehmen und sagen, guck mal, das ist ein Vorteil, ich darf das. Ja, ich darf so sein und kann das, was Jürgen sagt, tatsächlich aus der Praxis sogar wiedergeben. Also auch ist zwar jetzt schon lange her, aber da hieß es, die ganze Agentur, alle relevanten Leute gehen mit zum Kunden und dann kam der Kundenberater in die Kreation rein und sagt, keine Anzüge, keine Krawatten, zieht euch was Flippiges an, der muss sehen, dass ihr die Kreativen seid.
Genau das. Und gleichzeitig aber auch nochmal wirklich diesen Punkt, was ich immer betonen will. Es liegt nicht alleine an dem, wie er aussieht. Das Äußere braucht es als erstes, ähnlich wie beim Kennenlernen. Da guckt man als erstes nach dem Äußeren. Aber dass eine Beziehung wirklich aufrechterhalten werden kann, keiner bucht jemanden, der flippig aussieht und blöde Leistungen abliefert. Also das ist ja das. Also das ist erst die Kontaktaufnahme, die erfolgt natürlich auch erstmal über dieses Äußere. Aber danach dieses Beziehung halten, Geschäftsbeziehung halten, wenn die hält, dann liegt es nicht alleine an unserer Art. Die trägt dazu bei, aber wenn wir die Leistung nicht bringen, sind wir weg vom Fenster, egal wie nett und süß und lieb oder attraktiv oder keine Ahnung wir sind. Sonst noch Fragen? Dann sieht so aus, als gibt es keine. Gehe ich mal noch auf den allerletzten Punkt ein. Und das habe ich mal. Es gab noch so ein paar andere Fragen zum Thema, wie gehe ich mit Blockaden um? Und die habe ich gedacht, die schreibe ich jetzt einfach mal so auf und gehe so ein bisschen mal drauf ein. Natürlich vor allem erstmal meine Sichtweise und meine Erfahrung. Das ist auch wichtig, dass ihr für euch immer wieder auf Individuen guckt, was passt denn zu mir? Und da passt auch so ein bisschen schon mal die erste Frage, wie kann man denn kreativ arbeiten, wenn es einem gerade nicht gut geht? In dem Fall ist dann erstmal Team Power genannt worden. Es kann aber auch mal ein heftiger Ehekonflikt sein, ein krankes Kind oder man selber ist krank oder irgendwas ganz anderes ist gerade passiert. Und es geht uns nicht gut. Und wie kann man denn dann überhaupt noch kreativ sein? Das ist schwierig. Was ich immer raten würde, wäre, als erstes mich mal zu fragen, was tut mir denn jetzt gut? Was ist denn jetzt mein Bedürfnis? Mir selbst hilft es zum Beispiel, auch mich mal durch meine Arbeit auch abzulenken oder auch zu stärken. Also zu sagen, das ist was, was ich sogar jetzt brauche, mich mal in diese Welt wieder flüchten und aus der anderen Welt raus. Das heißt, bei mir ist es jetzt keine kreative Tätigkeit, vorausgesetzt, man sieht das Coaching nicht als kreativ an. Aber ich merke, wenn es mir persönlich nicht gut geht, ist eigentlich erstmal so der erste Tendenz, ich sage Gespräche ab. Und nein, ich sage es nicht ab, weil ich merke, nach dem Gespräch geht es mir sogar besser. Also das ist was bei mir persönlich so ist. Es gibt aber auch andere, denen geht es dann überhaupt nicht gut. Die sitzen dann vom leeren Blatt und fühlen sich danach noch schlechter. Deswegen ist es für dich gut zu wissen, was tut mir denn jetzt gut? Es tut mir jetzt eher gut, erstmal für mich gut zu sorgen und jetzt mal gar nicht zu arbeiten. Oder tut es mir sogar eher gut, jetzt den Stift in die Hand zu nehmen und zumindest ein bisschen was zu machen? Was tut mir denn bezüglich des Auftrags gut? Denn wenn wir sagen, jetzt bin ich gerade in Trauer und schiebe diese Aufträge auf, die erledigen sich ja nicht von selbst und die bleiben im Kopf. Dann sitzen wir zu Hause und machen vielleicht nichts und denken die ganze Zeit, ich müsste noch das und ich müsste noch das. Und das tut ja dann auch nicht gut. Und deswegen finde ich immer ganz gut zu überlegen, wie viel Arbeit, wie viel Normalität tut mir jetzt in dem Fall gut und wie viel außergewöhnliches Zeit für mich zum Seele baumeln lassen, zum vielleicht auch Wellness brauche ich trotzdem gerade. Und dann so ein bisschen Zeiteinheiten schaffen. Kann sein, dass man sagt, eine Stunde am Tag will ich wenigstens mich um den Auftrag kümmern und den Rest erhole ich mich. Und dann aber auch wirklich nach dieser Zeiteinheit, wenn die geschafft ist, die auch einzuhalten und dann zu sagen, so, für heute bin ich erstmal durch. Das ist auf jeden Fall für mich so dieser Punkt, wie ich es mache, wenn es mir nicht gut geht, dieses ganz krasse Überlegen, was brauche ich jetzt gerade, wie viel von dem einen Welt brauche ich und wie viel von der ja außerplanmäßigen, unnormalen Welt muss ich jetzt gerade reinnehmen. Und dann war auch noch eine Frage, was mache ich denn? Kennt ihr wahrscheinlich alle, wenn die Deadline naht, die Ideen bleiben aus. Ich kenne das aus meinem zweiten Buch, dass ich da, ich meine, die Deadline war noch weiter weg, aber ich hatte sie trotzdem immer so ganz drohend im Kopf. Und ich habe einfach keine gute Ideen gehabt. Was ich gemerkt habe, was bei mir das Problem war, das erste Problem ist Aufschieben. Aufschieben ist wie ein Schneeball. Je mehr wir es vor uns herschieben, wird dieser Schneeball größer und immer größer und irgendwann kriegt man es gar nicht mehr weg. Wenn du eine Aufgabe annimmst, einen Auftrag annimmst, ist der beste Zeitpunkt, oft schon so die ersten Notizen zu machen oder die ersten Ideen gleich schon mal zu Papier zu bringen oder auszuarbeiten, weil da ist noch was. Je mehr du aufschiebst und je länger du aufschiebst, desto mehr Druck steckt im System und desto unkreativer werden wir. Deswegen am besten schon direkt mit irgendwas beginnen. Und was bei mir immer das Problem war, ich hatte immer dieses Gefühl, ich muss mit meinen, ja, bei mir waren es keine Pinselstriche, bei mir waren es Wörter, aber ich muss sozusagen den perfekten Satz jetzt auf ein leeres Blatt schreiben und danach muss ich den nächsten perfekten Satz hinten dran schreiben und dann noch einen perfekten Satz, bis diese Seite voll ist und bis das Kapitel voll ist und bis das Buch geschrieben ist. Und das funktioniert einfach nicht, das wisst ihr auch. Das hat überhaupt nicht funktioniert, weil ständig bei jedem Wort, das ich geschrieben habe, sofort mein Kritiker gesagt hat, blöd, blöd, blöd. Und dann habe ich es wieder gelöscht und dann war wieder dieses leere Blatt da. Funktioniert hat es, wenn ich dann meinen inneren Kritiker praktisch vor die Tür geschickt habe und gesagt habe, ich mache jetzt irgendwas. Ich schreibe jetzt einfach irgendwas, dass diese Seite voll ist und ich schreibe es so unperfekt wie möglich. Ich schreibe halbe Sätze, ich mache die Rechtschreib- und Tippfehler, korrigiere ich nicht. Ich schreibe, auch wenn der Satz an sich erstmal unlogisch ist, ich schreibe jetzt erstmal. Denn wenn ich was geschrieben habe, dann ist es etwas, was ich dann später auch nochmal korrigieren kann, nochmal überarbeiten kann, aber es ist was da. Und das, was bei mir beim Schreiben war, ist bei euch auch so. Ihr könnt erstmal völlig unperfekt irgendwas zu Papier bringen, auch wenn es jetzt keine super Idee ist, sondern vielleicht erstmal eine ganz normale, uninspirierte Idee. Aber erstmal irgendwas da haben, dass, falls jetzt was käme, dass ihr notfalls auch was vorweisen könnt. Und dann kann man im zweiten, im dritten, im vierten Durchgang immer noch verbessern. Aber es ist so viel angenehmer, dann was zu verbessern, wenn man weiß, ich habe schon was, was ich abgeben kann. Und dann macht sogar manchmal Spaß, dann nochmal zu sagen, ach nö, das gefällt mir besser oder das schreibe ich um oder das mache ich anders, weil dann gibt es zumindest jetzt einen ersten Entwurf und habe nicht diesen Anspruch, ich hatte ihn, dass der erste Entwurf schon perfekt war. Ich habe meinen ersten Entwurf meines zweiten Buchs mit der durchkorrigierten, durchlektorierten und wunderbar dreimal überarbeiteten Fassung verglichen. Und das ist kein guter Vergleich. Also gesteht euch zu, dass der erste Entwurf auch völlig unperfekt ist. Better done than perfect. Und jetzt noch die letzte, und dann ist es auch, soweit ich weiß, wirklich auch die letzte Folie. Also die letzte Folie mit Inhalt. Wie mache ich das, wenn ich Schwierigkeiten habe, einen angemessenen Preis zu verlangen? Kenne ich, kennt ihr wahrscheinlich auch. Und es ist sehr schwer, den eigenen Wert angemessen oder den Wert der eigenen Leistung angemessen zu beurteilen, wenn ja das Thema Selbstwert da so betrachtet wird. Wenn wir ja da auch wieder so diese verzerrte Wahrnehmung haben. Was mir hilft, sind drei Sachen. Ich fange mal mit dem dritten Punkt an, weil damit habe ich erstmal angefangen. Ich habe mich erstmal an den Preisen orientiert, was man so verlangen kann oder was im Allgemeinen verlangen kann. Wichtig finde ich am Anfang nicht drunter liegen. Da fällt mir ein, da war noch mal genau, gab es noch mal zwei Fragen, die ich jetzt völlig übersprungen hatte. Einmal die Frage, ich bin aber Anfänger. Und es fällt mir dann schwer, obwohl der Kunde zufrieden war, auch dann diesen Preis auch dann einzufordern so ein bisschen und zu nehmen. Und das ist auch wieder so ein Glaubenssatz, ne? Sondern nur, wer sagt, dass als Anfänger keine gute Leistung bringen können. Und dass der Kunde zufrieden ist, bedeutet auch, dass es eine gute Leistung ist. Und ja, ich würde nicht runtergehen. Oder nicht zu sehr drunter gehen, weil ihr dadurch euch nur Nachteile macht. Wenn wir uns unter Wert verkaufen, können wir nur verlieren. Denn zahlt der Kunde, dann bestätigt es trotzdem so unseren Glaubenssatz, naja, wir können nicht den vollen Wert verlangen, weil schließlich sind wir jetzt nicht so gut, wir sind Anfänger oder Quereinsteiger, haben keine echte Ausbildung. Und wir können ja eigentlich nicht so viel und deswegen, der Kunde hat gezahlt, aber hätte ich einen höheren Preis verlangt, dann hätte er nicht gezahlt. Also wenn der Kunde zahlt oder wenn ein Kunde kommt, dann bestätigt das unsere Glaubenssatz nach dem Motto, nur weil ich so günstig war, hat er nicht genommen. Wenn kein Kunde kommt, deckt es unseren Glaubenssatz noch schlimmer. Nämlich nach dem Motto, jetzt bin ich schon zu diesem niedrigen Preis und jetzt kriege ich trotzdem keine Kunden. Ich muss ja echt schlecht sein. Und es wird immer Phasen geben, auch wenn wir ganz normale Preise verlangen, dass manche sagen, wir sind zu teuer. Aber es wird auf anderer Stelle jetzt die Leute geben, die dann diese Preise auch bezahlen. Und das kann unseren Selbstwert dann auch wieder gut einschätzen, dass wir sehen, hey, ich kann ja zu diesem Preis verkaufen. Da gibt es ja eine Nachfrage und das kann uns bestärken. Das bestärkt uns aber nicht, wenn wir eh gleich unter dem Preis bleiben. Und wenn ich Schwierigkeiten hatte, so einen Preis und etwas festzulegen, dann habe ich zum einen, wenn ich keine Person hatte, mit denen ich es machen konnte, hatte ich zum einen mich selber gefragt, wie würde ich es eigentlich bewerten, wenn nicht ich das gebracht hätte, sondern meine Lieblingskollegen. Also wenn nicht ich betroffen wäre, sondern meine Lieblingskollegen mich fragen würde, wie viel darf ich denn verlangen, dann habe ich in der Regel einen höheren Preis im Kopf, als wenn es um meine eigene Leistung geht. Und das kann schon mal helfen, um einen Preis realistischer einzuschätzen. Und wenn ihr zur Verfügung habt, jemanden, der wirklich auf einer ähnlichen Stufe ist, das ähnliche macht wie ihr und ihr euch gut versteht, dann legt gegenseitig eure Preise fest. Auch das kann schon mal helfen. Also ich habe eine gute Kundenkollegin, kann ich durchaus auch mal fragen, was würdest du jetzt sagen, wenn du das jetzt für mich verkaufen müsstest? Und das hilft dann auch. Ich glaube, wir sind durch. Ich gucke nochmal, ob eine Folie kommt. Ah, doch, es kommt noch was. Und zwar, ja, ein bisschen zum Schmunzeln, auch ein bisschen zum Thema Wert. Warum gerade Illustratoren ihren Wert nicht unterschätzen sollten. Das, was ihr hier seht, das ist meine Zeichnung, die ich zusammen mit meinem Manuskript eingereicht habe. Das war, also das Buch heißt Der kleine Saboteur in uns und ich habe diese Zeichnung mit eingereicht und gesagt, Mensch, ich würde doch das gerne als Cover haben. Also ich habe meine eigene Zeichnung, die wollte ich dann auch auf dem Buch haben. Und mein Verlag hat dann gesagt, also wir haben einen anderen Vorschlag, Gott sei Dank. Und ich war ein bisschen mit gemischten Gefühlen, habe ich diese Mail gelesen und dann habe ich so den Anhang aufgemacht und dann musste ich laut lachen. Und dann habe ich gesagt, das ist okay. So sieht es jetzt aus. Und ich finde dieses Knuddelfiech einfach so unglaublich toll und einfach entzückend, auch mit diesem grimmigen Blick. Und ich habe sofort auch gesagt, das ist tatsächlich so viel besser als das, was ich mir vorgestellt habe. Und das sieht man die Profis. Und ich habe so viele Rückmeldungen auch bekommen von Kunden, die dann später auch meine Kunden geworden sind, aber vorher das Buch gekauft haben. Und die erzählt haben, ja, ich war in der Buchhandlung. Dann habe ich das eigentlich gar nicht gesucht. Und dann habe ich das gesehen und fand dieses Wesen so süß. Und dann habe ich das Buch in die Hand genommen und reingeblättert. Und ich finde deswegen ganz wichtig für euch als Illustratoren, ein Buch wird dann wirklich, auf ein Buch wird aufmerksam durch den Titel, aber auch durch das Cover. Und das macht auch den Wert nochmal aus. Denn was ist ein Buch wert, wenn es nie gelesen wird, wenn es nicht gefunden wird? Und deswegen will ich euch auch immer wieder auch deutlich machen, seht euren Wert und verteidigt euren Wert. Und jetzt bin ich wirklich durch und habe noch Zeit für Fragen. Hoffe ich, habe ich noch Zeit?
Wir haben offiziell noch 10 Minuten ein bisschen Zeit. Gut. Das ist schon noch jetzt erstmal danke für das Schlusswort, das ist großartig. Kann ich nur 3 Ausrufezeichen dahinter schreiben? Es kamen hier im Chat, war eine super interessante Diskussion zum Umgang mit Deadlines oder Ideenfindung. Das sind natürlich eigene Techniken, die sich erlernen lassen. Da gibt es auch tolle Bücher drüber. Und manchmal hilft es einfach. Das ist natürlich so ein Hemmnis in der kreativen Arbeit, wenn man sozusagen nicht weiter Ideen finden kann, weil die Überzeugung, dass die eigenen Ideen nichts taugen, zu groß ist. Ist natürlich schwierig. Es wäre mir nämlich beinahe über die Lippen gekommen, ja, man muss halt einfach welche aufschreiben, unabhängig davon, ob sie gut sind oder nicht. Aber das ist natürlich wenig hilfreich.
Also was ich machen würde, ist auch erstmal sagen, das ist wahrscheinlich ein Glaubenssatz. Und was ist denn, wenn das nicht stimmen würde? Also ich würde es einfach erstmal so, vielleicht noch nicht so ganz klar widerlegen, aber erstmal überhaupt mal anzuzweifeln. Was ist denn, wenn es einfach nicht stimmen würde? Und dann auch so ein bisschen fake it till you make it. Auch so ein bisschen sagen, was würde ich denn machen, wenn ich jetzt jede Menge Ideen hätte? Und manchmal kommen dann auch die Sachen. Mhm.
Ich fand einen ziemlich guten Tipp, Sarah Janser hat den in den Chat geschrieben, danke dafür. Was ich persönlich sehr hilfreich finde, ist, sich eine Zeit zu geben, in der man jetzt etwas tut und vor allem eben auch also eine eigene Deadline zu formulieren. Wie, das kann man eigentlich auf jeden Bereich anwenden. Sie hat es jetzt mit Recherche zum Beispiel oder Referenzfotos suchen betitelt, aber auch für eine Ideenfindung, wenn man das in Relation zu dem zu erwartenden Honorar setzt oder so, dann darf man in meinen Augen auch sagen, das, was ich in der Zeit schaffe, ist das, was ich heute geschafft habe. Und das ist dann auch gut so. Das ist der Aufwand, der gerechtfertigt ist. Das kann an einem anderen Tag ein 1000-mal besseres Ergebnis geben. Ich kann an einem anderen Tag auch mal eine halbe Stunde mehr reinbuttern. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dafür ein gutes Verhältnis zu finden, für die Leistung, die man in einem bestimmten Referenzrahmen bringen kann.
Ja.
Damit seinen Frieden zu machen, wenn man es so nennen will.
Ja. Und auch so dieses, das Kennen, also ich kenne das zum Beispiel sehr gut, es gibt Tage, da bin ich einfach nicht produktiv. Da läuft einfach nichts, dann gibt es wieder andere Tage. Und dann nicht an den Tagen, wo ich nicht produktiv bin, ist eigentlich völlig unlogisch, wenn ich dann an den Tagen, wo ich nicht produktiv bin, einfach doppelt so viel Zeit verwende, dann bin ich da doppelt so lange unproduktiv. Dann ist es eigentlich besser zu sagen, heute kriege ich sowieso erstmal auch nichts zustande und ich mache jetzt pünktlich Feierabend und kuriere mich aus oder komme auf andere Gedanken und probiere es morgen wieder. Und dann ist es vielleicht besserer Tag. Ich merke bei mir ganz deutlich, auch so die Nacht dazwischen, dass am anderen Tag ich in einer ganz anderen Stimmung bin, ich plötzlich Ideen habe, weil ich mir aber auch dann diese Abschaltzeit gegönnt habe. Wenn ich das nicht tue, dann habe ich so das Gefühl, dass der Kopf noch viel zu voll, um dann gute Ideen zu haben.
Ich lese gerade noch so ein bisschen im Chat nach. Es steht, ergibt sich hier noch mit, was man natürlich auch für den nötigen Ausgleich sorgt, indem man sich die Pausen gönnt, die man braucht. Ich glaube auch eine Akzeptanz dadurch, dass man nicht an jedem Tag natürlich gleich leistungsfähig ist. Leistungsfähig und kreativ sein sind so schwierige Kombinationen, aber
kreativfähig.
Jetzt haben wir noch eine Wortmeldung vom Jörg. Jörg, jetzt bist du verschwunden.
Ach, da
bist du, aber du hast dein Mikro noch nicht an.
So, jetzt, sorry. weil jetzt zuletzt öfters das Stichwort Ideen finden fiel. Dazu ging mir nur kurz durch den Kopf so eine Relation, an die ich dabei öfter denken muss. Also es geht jetzt nicht um Ideenfindung für irgendwelche eigenen kreativen Projekte, sondern so Ideenfindung für irgendeine Auftragsillustration, wo irgendwas symbolisch dargestellt werden soll. Gute Ideen, also ich merke manchmal, okay, ich habe dann so im Kopf, okay, das muss dann gut, übersetze ich dann manchmal unbewusst in originell und um es mal zu überspitzen, einzigartig. Aber im Nachhinein stelle ich dann eben oft fest, ja, es geht an dem Moment gar nicht darum, besonders irrsinnig originell und einzigartig in der Idee, in der Grundidee zu sein. Wenn die allzu einzigartig ist, dann verstehen die Leute es eigentlich oft auch gar nicht. Und es ist völlig okay, auf eigentlich absolut gelernte, tradierte und schon allgemein bekannte Symbolbilder zurückzugreifen. Und einfach in der eigenen Ausarbeitung wird es dann immer noch allemal eigen genug.
Ja.
Also einfach nur so gute Ideen finden. Und also was ist eine gute Idee? Also ich denke, auf eine gute Idee hast nicht zwangsläufig, die muss jetzt absolut einzigartig sein.
Und da würde ich ergänze auch ganz schnell noch. Und das ist oft so der Punkt, warum wir diese Idee nicht finden. Weil wir die ganzen Ideen, die wir schon haben, in der Regel dann schon durch unseren Filter durchlaufen lassen und der kommt nicht raus, weil es ist nicht originell genug, es ist nicht außergewöhnlich oder es ist nicht gut genug. Und das ist schade. Also wir haben so oft diesen viel zu hohen Anspruch. Und wenn wir das schaffen, diesen Anspruch mal runterzusetzen, zu sagen, erstmal, ja, mal gucken, was kommt, auch wenn es vielleicht jetzt noch nicht so besonders originell und neu ist, dann die Ausarbeitung ist zum einen das eine und zum anderen kommt man vielleicht während des Tuns auch sogar nochmal auf eine andere Idee, wo man sagt, hey, das passt ja auch gut. Aber wenn wir da nur sitzen wie das Kaninchen vor der Schlange und sagen, ich habe keine Idee, dann wird es schwierig.
Ja, da würde ich sogar noch gerne mit einem sehr schönen Zitat ergänzen wollen, das einfach deshalb besonders schön ist, weil der Absender erstmal so gar nicht passt. Also die Grandmother of Punk, Vivian Westwood, hat ausgerechnet mal gesagt, wichtig ist nur, was gut und richtig ist und nicht neu und originell.
Ja.
Da Das fand ich aus diesem Mund schon sehr interessant.
Dazu, ich würde mich gerne melden, aber ich finde gerade den Knopf nicht, um die Hand einzuschalten. dazu fällt mir ein, ich glaube, es ist von Karl Valentin, kennen wahrscheinlich auch einige. Es ist eigentlich schon alles gesagt worden, aber noch nicht von mir. Und so viel dann auch zum Thema, so mit seiner eigenen Bildsprache wiederum auch etwas zu machen, was ja vielleicht schon mal irgendwo da war, aber das dann doch was in eine andere Richtung geht und so. Nur so am Rande.
Ja, da kann ich also jetzt nicht als Illustrator, aber als Coach kann ich ja auch kurz erwähnen, dass ich auch manchmal das Gefühl habe, ich muss jetzt irgendwas ganz Spezielles, Besonderes oder sonst was haben. Aber es ist vor allem auch die eigene Persönlichkeit, die ja auch noch mit reinspielt und die eigene Ausgestaltung. Und das Thema mag vielleicht nicht originell sein, aber wie wir persönlich es dann ausgestalten, ist ja dann auch wieder was ganz Individuelles und das Besondere ja auch dann. Und nicht 0815 vergleichbar mit allen anderen. Definitiv. Ich glaube, irgendwo war noch eine Wortmeldung oder sowas von Stefanie irgendwas.
Ja, genau. Ich habe das nur auch nicht gecheckt, wie man sich da meldet und den Bildschirm auch die ganze Zeit nicht geschafft wegzudeuten, aber wegzukriegen. Aber egal. Ich habe die Frage noch zu den Glaubenssätzen. Und zwar, wie ist es, wenn man eigentlich doch hartnäckige Glaubenssätze, so richtig fiese, eigentlich irgendwo längst erahnt oder erkannt hat oder umkreist hat, aber mit dem Bewusstsein praktisch trotzdem nicht so richtig rankommt oder sie nicht so richtig ausrotten kann. Ist dann da eben praktisch zum Beispiel irgendwie Trance, Selbsthypnose oder so ein guter Weg, um einfach doch mehr in die Tiefe praktisch die zu knacken und ranzukommen?
Um an die Glaubenssätze ranzukommen? Doch, das ist, also bedenkt eines, in der Regel speichern wir Erinnerungen in Bildern ab. Und Glaubenssätze sind ja oft auch Erinnerungen an die Kindheit, die oft verzerrt sind. Das heißt, wir verbinden oft mit so Glaubenssätzen Bildern. Und Bildern kann man in der Pause durchaus auch verändern. Gleichzeitig wird es sehr wahrscheinlich nicht viel bringen, nur das Bild zu verändern, wenn wir gleichzeitig uns wieder nach dem Glaubenssatz richten. Wie der Vater mit der Zigarette in der Hand, der dann predigt, Rauchen ist ungesund. Das heißt, es ist auch wichtig, zusätzlich zu den Erkenntnissen, die wir haben, zu dem Wissen, das wir haben, so nach dem Motto, das stimmt ja gar nicht, und auch durch die neuen Bilder auch danach zu leben und danach zu handeln. Und manchmal ist es wirklich so ein bisschen fake it. Also es fühlt sich noch nicht richtig an, es fühlt sich nach fake an, wenn wir dann was anderes machen, als unser Gefühl sagt. Aber je mehr wir das machen, desto mehr beweisen wir uns selbst ja immer wieder aufs Neue, dass wir an uns glauben, dass wir den neuen Glaubenssatz oder den alternativen Glaubenssatz jetzt einfach eine Chance geben und sammeln dann neue Erfahrungen.
Also durchaus praktisch auch eben im Alltag, im Wachbewusstsein kommt man da vorwärts und nicht nur, indem man eben mit Hypnose oder Selbsthypnose oder so versucht, irgendwie ranzukommen.
Es ist, wie gesagt, es ist hilfreich, die inneren Bilder zu verändern. Ja. Aber es bringt den Stein ins Rollen, aber dann muss er auch weiterrollen können, indem wir eben dann weiterrollen müssen.
Und eine zweite Frage hätte ich noch, wenn noch kurz Zeit ist, und zwar, wie häufig oder so kommt es dann auch vor, dass dann wirklich diese dauernden Selbstzweifel im Endeffekt wie so eine self-fulfilling prophecy tatsächlich so eine Megakrise oder Absturz sozusagen einleiten, wo dann einfach, als ob man sich selbst bestätigen würde sozusagen?
Leider viel zu häufig, dass das vorkommt. Weil es ist ja, wenn ich sage, das klappt ja nicht, das kriege ich sowieso nicht hin. Und dann kommt irgendetwas, ein ganz kleines Steinchen, was jemand mit einem gesunden Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen auch völlig locker überwinden würde, wo dann sagt, ne, das war ja der Beweis, das klappt ja nicht. Ja. Oder dann auch entsprechend eventuell, um mir fast unbewusst selbst zu beweisen, dass ich das nicht kann, dass ich mir die falschen Kunden suche oder dass ich Preisgestaltung anders mache oder dann ein völliges Blackout habe. Aber es führt dann immer dazu, dass am Schluss dann dieser, dass wir es uns irgendwie beweisen müssen, wir sind ja halt nicht gut. Also deswegen ist es auch gut, immer wieder diese Glaubenssätze anzugucken, anzuzweifeln auch, zu sagen, hey, das muss ja nicht unbedingt stimmen, und dann uns die Chance geben, auch neue Erfahrungen zu machen.
Danke.
Gerne.
Ja, gerade, die Uhr ist jetzt schon 2:19 Uhr, Michaela, ich würde den Abend heute beschließen. Erstmal vielen Dank für deinen tollen Vortrag. Vielen Dank, was mich echt super beeindruckt ist, dass du uns nicht nur erklärt hast, wo da Probleme liegen oder wie wir sie erkennen können, sondern auch tatsächlich uns einen kleinen Werkzeugkasten an die Hand gegeben hast, wie wir dem begegnen können. Das ist wirklich großartig und ich glaube, dass der auch, so wie du ihn formuliert hast, sehr praktikabel ist. Also innerhalb bestimmter Rahmen oder so können wir das tatsächlich anwenden und uns dabei helfen. Und wenn uns das allen Einzelnen bei den Dingen hilft, denen wir so begegnen, dann haben wir heute eigentlich ganz schön was geschafft für diesen IO Remote. Das ist wirklich großartig. Dank dir dafür.
Ja, sehr gerne.
Und dank euch, die ihr alle zugehört habt und euch so rege beteiligt habt. Das ist immer großartig, wenn da so viel Interaktion kommt. Ich würde es eben für heute beschließen. Danke auch an Tim für die Co-Moderation. Ich hatte vorher vergessen, dich zu erwähnen, aber Tim hat mich heute hier unterstützt, ganz großartig. Ich lasse euch jetzt langsam so rauspoltern, wünsche euch einen sehr schönen Abend und eine schöne Woche noch und würde so in 2-3 Minuten dann auf den roten Knopf drücken und die Versammlung hier beenden. Aber bis dahin, schöne Woche. Vielleicht sieht man sich auf der Buchmesse. Das wäre ja auch ganz schön.
Auch von mir nochmal ganz, ganz vielen Dank. Ich fand es wirklich toll, dass so viele Fragen auch gekommen sind, dass so viele auch beteiligt waren. Und zufällig bin ich tatsächlich jetzt ungeplant erstmal, aber habe heute zugesagt, auf der Buchmesse, ich gucke mal, ob ich den Stand finde und vorbeigucke.
Alle drei Nummer habe ich jetzt gerade nicht parat, habe es mir aufgeschrieben. H141, ja, wie immer. In der Halle 3, man wird uns schon finden.
Ich gucke.
Grüner Stand mit einer Menge Illustratoren außenrum.
Okay, wenn ich mich nicht verirre.